Hallo und herzlich willkommen zum NFL Tuesday. Ganz frisch an diesem Dienstag nach einem erneuten unterhaltsamen Playoff-Wochenende, das wir erleben durften, Samstag und Sonntag. Und damit steigen wir ein in die letzten Partien der NFL-Saison, der 100. NFL-Saison vor dem Conference Championship-Wochenende beziehungsweise dem Sonntag, an dem wir die beiden Spiele sehen dürfen, erleben dürfen. Die beiden Spiele, die deklarieren werden, wer in den Super Bowl einziehen wird, wer in Miami sich gegenüberstehen wird, um die vielleicht wichtigste Trophäe im Leistungssport kämpfen zu dürfen, wenn man das so sagen kann, im Teamsport, wenn man das so sagen kann. Wir werden es sehen.
Die wichtigste.
Vielleicht ist es nicht die wichtigste. Vielleicht war die wichtigste, du hast es bestimmt gestern, so wie ich dich kenne, verfolgt, Christian, das College-Finale.
Dignity Health Bowl oder welcher war?
Zwischen LSU und Clemson. So wie auch Drew Brees Arm in Arm mit Donald Trump das verfolgt hat.
Sympathisch.
Ja, ne, sehr sympathisch.
Haben die echt ein Selfie Arm in Arm gemacht?
Nicht ganz Arm in Arm, also ich glaube Drew Brees ist so eine Position, also Melania ist irgendwie und dann noch eine Person, dann Drew Brees, aber und dann Trump, war ja in New Orleans das Ganze.
Ich glaube, da muss ich Ihnen eine Spur in Schutz nehmen.
Nee, muss man nicht.
Ja.
Sorry, no.
Also ich würde natürlich kein Selfie mit Donald Trump machen, das selbst für Geld nicht, beziehungsweise kommt drauf an, wie viel Geld. aber ich glaube, so ein Selfie abzusagen, das mit so einem Staatspräsidenten, das ist, glaube ich, echt ganz schön schwierig, ja, da nicht schlecht rauszukommen aus der Nummer.
Ja, aber es ist jetzt auch nicht so, dass irgendwie Donald Trump mit seinen Leuten zu Drew Brees gegangen ist und gesagt hat, hier, lass mal ein Selfie machen. Also es sah schon eher aus, als wären die beiden irgendwie sowieso in der gleichen Region gewesen, um das Spiel zu schauen. Und dann hat man sich wahrscheinlich, also es passt zu Drew Brees. Es ist jetzt für mich keine große Überraschung, dass er gerne auf ein Bild mit Donald Trump möchte. Aber lass uns nicht zu lange darüber sprechen, generell nicht über College Football, sonst.
Ich kann ein kleines Nugget reinwerfen.
Ah ja, gerne.
Das ist dieses Jahr das erste Jahr seit 17 Jahren, dass wir zwei Conference Championship Final. Also irgendwie habe ich heute gerade echt ein Problem.
Ja, gut.
Zwei Conference Finals.
Ja.
Das erste Mal seit 17 Jahren zwei Conference Finals haben, in denen nicht mindestens Peyton Manning, Drew Brees oder Tom Brady stehen.
Ja, sehr interessant. Ne? Also ich hätte es ja gedacht, dass Peyton eigentlich nochmal einen Run macht dieses Jahr. aber wir kommen ja gleich zu den Spielen. Gut, Tom Brady war jetzt nicht mehr dabei in diesem Wochenende, Drew Brees auch nicht. Aber die ganze Saison ist ja im Grunde genommen auch so ein Spiegelbild dessen, was mit den Karrieren der beiden momentan los ist, beziehungsweise auch deren Teams oder vielleicht auch der Entwicklung in der NFL, dem Überraschungsjahr, dem 100. in der NFL, denn auch wieder dieses Wochenende war gespickt mit Überraschungen.
Back to the roots, Smash Mouth Football.
Genau, worüber wir natürlich nachher noch sprechen müssen, denn da gab es so viele, viele Äußerungen, was jetzt die Antwort ist auf den neu entdeckten, vor Jahren neu entdeckten Pass-Offenses, dass wir jetzt wieder zurückgehen und die Teams in den Playoffs vorne sehen, die eben am besten mit dem Ball laufen können. Das alles besprechen wir gleich noch, beziehungsweise lass uns doch direkt einsteigen in die Spiele, Christian, die wir gesehen haben. Das vorziehen und dann im Gegensatz zur letzten Woche sprechen wir dann nachher nochmal ein bisschen über Coaches, denn da hat sich auch nochmal eine Position zumindest geklärt, die wir euch nicht vorenthalten wollen. Lass uns aber beginnen vielleicht mit dem Wochenende und mit dem Spiel. Welches war das erste? Ich glaube, die Vikings gegen die 49ers, ne?
Ja.
Genau. Lass uns damit beginnen. Vikings zu Besuch bei den 49ers Levi Stadium, nachdem sie überraschenderweise ja den gerade eben schon angesprochenen Drew Brees zum Meeting mit Donald Trump geschickt haben, durften sie dann bei den 49ers antreten, die sie von Anfang an klar dominiert haben. Trotz des 7-7 im ersten Quarter war das von Anfang an eine sehr, sehr einseitige Partie. Vielleicht insgesamt an diesem Wochenende die einseitigste, wenn man so will, von Beginn an, finde ich. Der deutlichste Sieg, nicht unbedingt zahlenmäßig, aber so was das Können der beiden Teams angeht, denn die 49ers hatten die Vikings voll im Griff. Die Vikings Offensive Line vor allen Dingen hatte extreme Probleme mit dem Pass Rush der 49ers. Und ja, am Ende war es gar nicht so viel von Jimmy Garoppolo zu erwarten, beziehungsweise musste er gar nicht viel machen. Nur 130 Yards, ein Touchdown, eine Interception. Und dann eben die 27-10, der Sieg, der ihn jetzt den, ja, die Conference Championship das Spiel näher bringt, beziehungsweise einen Schritt näher zum Super Bowl in Miami. Der vielleicht größte Turnaround, den wir gesehen haben von einem Team, das ja noch an Position 2 gepickt hat, einen schrecklichen Spieler zwar, über den wir gleich auch vielleicht noch kurz sprechen können, da gab es eine wichtige Szene in dem Spiel, zum Team, das jetzt vielleicht der Super Bowl-Favorit ist.
Der Super Bowl-Favorit?
Zumindest was so die Leistung.
Neben Tennessee, oder?
Ja, wenn wir jetzt die Leistung der, sagen wir, der letzten Wochen zusammennehmen, jetzt nicht nur Playoffs, ja. Das war jetzt ja das erste Playoffs-Spiel für sie, da sie ja eine Bye-Week hatten, aber.
Ja, ja. Ja, also. Ich weiß nicht, irgendwie San Francisco ist irgendwie. Hat mich die ganze Saison über nicht so richtig überzeugen können, aber ich muss irgendwie permanent meine Überzeugung auf die Probe stellen. Irgendwie, das ist das, was mich die ganze Saison mit San Francisco irgendwie immer begleitet. Aber sie haben halt einfach auch eine ziemlich starke Offense, ne, die angeführt wird von George Kittle und seitdem sie Emmanuel Sanders eingepflegt haben in ihren aktiven Kader, ist das gut potent.
Ja, sehr.
Aber natürlich hauptsächlich die Defense, die Defensive Line mit 4 First-Round-Picks oder 5?
Ich meine 4, wenn ich jetzt
4, ne?
Gefragt werden würde, werde ich ja.
Und vor allem auch, oder? Mit sehr hohen, das darfst du dabei auch nicht vergessen. Also ich glaube mindestens 3 in den Top 5 gedraftet. Ja, das ist, ja, das macht das Spiel natürlich auch ein bisschen leichter für die Offense, ne?
Ja, absolut. Ich weiß es jetzt nicht, ob ich jetzt zu sehr den Aluhelm aufziehe oder zu sehr vielleicht auch übers Ziel hinausschieße, aber.
Also der Aluhelm ist meiner in diesem
Fall. Ja, okay, also sagen wir mal, vielleicht bin ich zu böse oder schieße ich zu sehr über das Ziel hinaus. Aber in meinen Augen, und ich möchte niemanden, der den San Franciscos 49ers in irgendeiner Form nahesteht oder Fan dieses Teams ist, irgendwie auf die Füße treten, aber für mich und vor allen Dingen das Spiel der Defense, vor allen Dingen das Spiel der Defensive Line der 49ers wirkte auf mich extrem juiced. Also als wären die Spieler, ja, jetzt kannst du mir sagen, sie hatten die Bye Week, sie waren total erholt und gut motiviert anscheinend. Aber ich hatte den Eindruck, dass hätte man sie zu einem unabhängigen Dopingtest nach dem Spiel gebracht, wären die jetzt alle für einige Zeit gesperrt worden, weil das war für mich extrem. Also dieses ganze Spiel über dachte ich mir so, wow, wow, und im Grunde bei jedem Play, wow. Also die Art und Weise, die Schnelligkeit, die Athletik, die Stärke dieser Defensive Line, du hast es angesprochen, viele First-Round-Picks, natürlich hast du da extremes Talent und gute Spieler, natürlich sind sie aufgrund ihrer Athletik auch so hoch gedraftet worden und haben eben dieses Pedigree, was sie mitbringen, aber das wirkte auf mich schon extrem. Also es gab diese eine Situation beispielsweise als Bosa, ich glaube Dalvin Cook bei einem Screen, oder nee, es war noch nicht mal ein Screenplay, also bei einem Passspiel quasi abgelaufen hat. Und das waren jetzt mehrere solcher Spielzüge, bei denen ich gedacht habe, wow, krass. Also diese O-Line natürlich der Vikings hatte massive Probleme, aber dass die 49ers so extrem stark waren. Diese Schnelligkeit von Leuten, die eben einfach mal, also ich meine, wenn du Dalvin Cook und dann eben so ein Defensive End von den 49ers gegenüberstellst, müsstest du eigentlich sagen, okay, Dalvin Cook rennt dem eigentlich den ganzen Tag lang weg. Aber in so einem Passspiel, in der, ich glaube, es war so ein Passspiel, so eine kurze Flat, die Dalvin Cook gelaufen ist und Bosa läuft einfach mit und undercuttet die Route und defendet den Pass. Also das war für mich so, wo ich mir bei der und bei vielen anderen Situationen gedacht habe, so, okay, das ist irgendwie sehr, sehr krass. Also es hatte sowas Pantani-eskes, der irgendwie nach 180 Kilometern Alpe d'Huez in Rekordzeit hochfährt und keiner hat es seitdem mehr geschafft, so schnell zu fahren. So wirkte für mich die Defensive Line der 49ers. Also ich habe mir gedacht, ja. Okay, ja klar, wir wissen alle, es gibt in der NFL de facto keine Dopingkontrollen. Es gibt sie ja, aber die sind ja ungefähr so gut wie beim russischen Staatsdoping. Also die, da gab es, weiß ich nicht, mehrere Situationen, in denen ich mir gedacht habe, krass.
Also solange Nick Bosa nicht demnächst auf mysteriöse Art und Weise aus einem Hotelfenster springt, ne?
Pantani nein. Ist nicht aus dem Fenster gesprungen. Der ist leider traurigerweise in dem Hotelzimmer einfach so verstorben.
Okay, dann war das, ja, so war das, okay, nicht mit dem Fenster in Ordnung. Ja, gut, das ist natürlich ein Hot-Take, die 49ers dopen.
Nein, so wollte ich das nicht sagen, aber ich meine, wir wissen alle, dass in der NFL kannst du vor allen Dingen jetzt um diese Zeit, wird eigentlich so gut wie nichts mehr getestet, also da ist halt.
Nicht immer noch nach jedem Spiel irgendwie drei random Leute, die testen. Das machen wir doch die ganze Saison über durch.
Naja, aber nee, auch. Ich glaube nicht.
Ne?
Nee. Vor allen Dingen.
Nee. Die Frage, wie lange bleibt das im Blut? Das
die Frage ist auch, wie wird getestet? Wer testet? Also es gibt ja keinen. Es wird ja nicht unabhängig getestet, sondern die Liga testet. Und das
sind darf man einen Rucksack mit auf die Toilette nehmen?
Ja, der Athletiktrainer kommt immer mit, dem rauchen die. Der hat vorher so 3 Liter Wasser getrunken. Nee, aber ich weiß es nicht, aber es wirkte auf mich extrem dubios, das Ganze, sagen wir mal so. Es wirkte einfach auf mich sehr dubios. Oder einfach Minnesota war dementsprechend K.O., dass es einfach auch strange wirkte auf mich, denn wir dürfen nicht vergessen, Minnesota ist nach New Orleans gereist, da mussten sie wieder zurück und dann wieder an die Westküste nach San Francisco, um das Spiel zu spielen. Das ist natürlich für so ein Team on the road.
Minnesota ist einfach schlechter. Also ich glaube, dass sie overperformed haben in den letzten beiden Spielen, was ihre Defense angeht, also vor allem in letzte Woche, beziehungsweise vorletzte Woche, je nachdem, dass sie da so ein bisschen overperformed haben und das einfach diese Woche nicht wieder abrufen konnten. Ne?
Definitiv, klar, das war ein großer Grund, ja.
Und was die Offense von Minnesota angeht, das liegt natürlich auch meines Erachtens immer am Playcalling, also diese Fixierung auf den Lauf ist zu viel und in diesem Spiel, naja, war es jetzt auch nicht so viel, ne? Aber dementsprechend hat es dann mit dem, das Passspiel von Cousins hat es halt nicht rausreißen können, denn da fehlt dann einfach vielleicht, tja, ich weiß nicht, letzten Endes die Qualität. Ich weiß nicht, Stefon Diggs ein Up and Down hier gehabt bis hier, bis zu diesem Zeitpunkt. Na, ich weiß nicht, das ist schwierig zu beurteilen.
Ja, Adam Thielen, man kann natürlich auch genauso gut die Story aufmachen und sagen, du hast auf der einen Seite die San Francisco 49ers, die so wie eigentlich kein anderes Playoff-Team oder kein anderes Team, das jetzt noch übrig ist oder am vergangenen Wochenende gespielt hat, so gesund ist wie die 49ers. Also die haben all ihre Spieler
bei sich. Starting Running Back ist seit 2 Jahren auf Injured Reserve.
Sie sind ohne wirklich irgendeinen größeren Verlust jetzt reingekommen und sie bekommen die beiden Spieler zurück, für die sie in der Free Agency auf dem Markt sozusagen rausgegangen sind, um sie ins Team zu holen mit Quan Alexander und Dee Ford. Und wenn du die beiden Spieler dann auf einmal für ja jetzt die wichtigsten Spiele für deine, hoffentlich für die 49ers letzten 3 Footballspiele zurückbekommst, dann ist das natürlich ein unglaublicher Vorteil. Und im Grunde genommen hast du das in einem Sport wie American Football, speziell in der NFL, eigentlich seltenst, dass du ein Team wie jetzt die 49ers hast, die auf allen wichtigen Positionen und darüber hinaus im Grunde genommen keine wirklichen, klar, sie hatten in der Secondary jetzt auch ein paar Probleme und so weiter und so fort, aber auf den Schlüsselpositionen ihre Starspieler, die Spieler, die sie in der Free Agency geholt haben, die sie hochgedraftet haben etc., auf die müssen sie nicht verzichten in diesen wichtigen Spielen. Und das hast du eigentlich selten bei, jetzt wenn man mal zurückgeht, keine Ahnung, vielleicht nochmal die Falcons, als sie verloren haben im Super Bowl, die hatten auch einen relativ gesunden sozusagen Playoff-Run, aber ansonsten ist es eigentlich ungewöhnlich. Und wir haben ja jetzt gegenüber die Minnesota Vikings, die immer wieder Probleme hatten, selbst jetzt eben Thielen, der sich dann nochmal in der Woche selbst verletzt hat, als ihm irgendwie ein Team, Mitspieler, Kamerad Vater, irgendwie hier ne? Ja, hinten auf die Ferse getreten ist. Also solche Sachen kann man natürlich da auch das Fass aufmachen und sagen, San ja. Francisco ist vielleicht einfach da auch das gesundeste Team insgesamt.
Ja gut, aber das hast du ja schon häufig, dass unter den Playoff-Aspiranten Teams sind, die noch insgesamt am gesündesten sind. So, ne? Und gut, da können wir jetzt eine ewig lange Diskussion darüber führen, ob es überhaupt Spieler gibt, die injury-prone, also verletzungsanfällig sind oder nicht, oder ob das alles nur Zufall ist oder ob es eine Mischung aus beiden ist und inwiefern man überhaupt feststellen kann im Vorfeld, ob ein Spieler verletzungsanfällig ist oder nicht. Ne, das ist, ich glaube, das ist eine Unterredung, die wir führen könnten, die zu keinem wirklichen Ergebnis kommt, denn
perfekt für einen Podcast eigentlich, oder?
Ja, stimmt. Dann sind wir noch zwei weiße Dudes und haben wir eigentlich alles abgehakt.
Aber
ne?
Zum Beispiel, ich meine, George Kittle wird immer gerne mit Gronkowski verglichen, was so die Fähigkeiten angeht. Mhm. Kittle hat jetzt eigentlich relativ wenig Verletzungsprobleme, scheinbar bis dato. Gronk, der eigentlich im Grunde...
Finde ich auch mal so ein bisschen ausgesetzt.
Ja, aber Gronk hat ja...
War nicht in den entscheidenden Momenten. Ne?
Ja, Gronk war ja häufig gerne mal dann auch in den Playoffs erst gerade mal das erste Spiel in der Saison gemacht oder einfach auch ja, gut, dann nicht mehr vorhanden.
Aber Kittle hat jetzt auch nicht, ist jetzt auch noch nicht so lange in der NFL, ne? Das ist viel zu früh, um darüber eine Entscheidung zu treffen.
Ja, aber Gronk hat
Urteil zu fällen. Bitte?
Ich weiß jetzt nicht, wie klar, das führt jetzt ab vom Thema.
Ja.
Ich glaube, war nach 2 Jahren schon mit dem ersten ACL raus. Aber
ja.
Kommen wir zurück zum Spiel. Was gefällt dir bei den 49ers am meisten? Viele loben ja jetzt im Grunde um Kyle Shanahan, sein Playcalling, dass er im Grunde genommen, etwas das, was Sean McVay gedacht hat, quasi jetzt noch weitergeführt hat, noch mehr Balanced Offense hat, im Grunde genommen noch schwerer auszurechnen ist, die meisten Motions in der Liga pre-Snap und eben mit Jimmy Garoppolo jemand hat, der ein guter Game Manager ist, der das zumindest jetzt nicht versaut für dein Team. Würdest du da Shanahan die das meiste zuschreiben?
Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, das meiste würde ich John Lynch zuschreiben, den General Manager. Auch wenn ich nicht unbedingt weiß, inwiefern das an seiner persönlichen Fähigkeit liegt, dass er ein so gutes Team zusammengebaut hat. Also das auch nicht vergessen. 49ers hatten auch Glück, dass sie letztes Jahr oder dieses Jahr in Position 2 picken konnten. Mhm. Denn das konnten sie nur, weil sich ihr Starting Quarterback verletzt hatte. Ne? Wenn das nicht passiert wäre, wären sie wahrscheinlich irgendwie an Position 15 oder so dran gewesen. Dementsprechend hätten sie dann nicht Nick Bosa bekommen, der auf jeden Fall einen ordentlichen Impact auf deren Spiel auch hat. Aber generell ist es einfach ein ziemlich starker Kader und ich glaube, das macht den größten Unterschied aus.
Nick Bosa, du hast angesprochen, was hältst du von der Situation, als er auf dem Feld den schwer Verletzten gemimt hat, dann aufgestanden ist, das Publikum angeheizt hat und sich dann hat für feiern lassen? Also einer der, ein generell, ich habe es glaube ich schon 20 Mal gesagt, einer der Spieler, die ich am unsympathischsten überhaupt finde, wirklich ein Spieler, den ich, wo ich immer die Augen zumache, wenn ich den sehe, weil ich es so schrecklich finde, aber dann eine extrem unsportliche Situation einfach, also ich weiß es nicht.
Das ist ein bisschen anders gelesen. Also als ich das live gesehen hatte, dachte ich, okay, verletzt, mal abwarten, was passiert, ob er jetzt irgendwie länger raus muss oder was auch immer. Und dann stand er auf und wirkte so. Ich finde erst, also so wie ich das in Erinnerung hatte, ist er erst an der Seitenlinie quasi auf die Reaktion des Publikums quasi angesprungen.
Nee, er hat das Publikum angeheizt. Er hat quasi dann noch sozusagen die Arme so hochgerissen, hat auch sofort gelacht, als er aufgestanden ist. Also ich meine, klar, man hat ja manchmal so dieses klassische... Gibt es eigentlich ein Wort für, wurde der Wind aus den Segeln genommen für einen kurzen Moment? Irgendwie so, wenn du quasi einfach so einen harten Hit kassierst, dass du kurz einfach mal auf dem Boden liegen bleibst und kurz mal durchatmen musst oder irgendwie so. Oder jemand fällt dir auf deinen Brustkorb.
Also Luft rausgenockt aus der Lunge, meinst
genau.
du das? Oder meinst du einfach nur krass gehittet worden, dass du kurz einen Moment brauchst, um dich zu sammeln?
Ja, meinetwegen beides, keine Ahnung, eins von beiden. Aber dann stehst
aber
du
ich kenne für beides keinen deutschen Ausdruck.
Ja,
das
auf, jeden
auch
Fall,
egal.
Auf jeden Fall stehst du auf und gehst dann halt an die Seitenlinie, weil du musst halt für den nächsten Spielzug raus vom Feld, so ist die Regel. Aber er steht auf, lacht, das Publikum klatscht, weil sie sehen, okay, er ist nicht schwer verletzt und dann fängt er an, das Publikum anzuheizen und die komplette Bench rastet aus und der fängt an, mit der Bench, also mit der Seitenlinie, mit der Bank zu feiern und ich dachte mir so, es ist irgendwie sehr unsportlich und eine komische Situation, wie ich fand.
Ja, ich habe das anders wahrgenommen, also bei weitem nicht so, also ich fand es irgendwie auch weird auf jeden Fall.
Ja.
Aber ich hatte das nicht als unsportlich aufgelesen. Ich hatte das so im Gefühl, dass im Prinzip das Bosa über das Shearing, das er bekommen hat, weil er aufgestanden ist. Es ist ja häufig so, ne? Spieler sind verletzt und werden bejubelt, sobald sie aufstehen oder den Daumen nach oben halten, wenn sie auf dem Kart quasi aus der Arena gefahren werden. Dann jubelt das Publikum ja immer und ich hatte das Gefühl gehabt, dass er darauf quasi anspringt und dann nochmal weiter anfeuert, so ungefähr. Deswegen hatte ich das ein bisschen anders wahrgenommen. So wie du es beschreibst, ist es auf jeden Fall deutlich unangenehmer. Ich weiß es nicht. Grundsätzlich, ja.
Ja, im Grunde genommen, ja genau, auch nicht zu viel Energie dann darauf zu verwenden. Du hast es angesprochen, du hast natürlich recht, der Kader ist gut zusammengestellt, gutes Coaching offensichtlich, offensichtlich ist die richtige Einstellung in den Spielen, die sie brauchen, Spieler, die offensichtlich auch sehr, sehr weit über das Ziel hinausschießen können, wie beispielsweise jemand wie Kittel etc., die dich dann einfach vorantreiben.
Ah, die, Kittel hat keinen Start verpasst dieses Jahr, sehe ich gerade.
Die 49ers auf jeden Fall.
Er hat irgendwas am Knöchel oder so gehabt, ne?
Ja, er hat, ja. Ich glaube, er hat mal ein paar Probleme gehabt mitten in der Saison, als er nicht so 100% dabei war. Aber ja, so dieses Wrestling-Image, dann musst du natürlich auch so deine Marke aufrechterhalten und weiterspielen. Ne? Musst du über den Schmerz hinausspielen. Die Vikings können vielleicht einfach nur abschließend sagen, Christian, haben das meiste draus gemacht, muss man sagen, aus dem Team, von dem man vor einigen Wochen noch gedacht hat, okay, ja, die, wenn sie in die Playoffs kommen, sind sie irgendwie jetzt nicht wirklich so ein ja, Team, was irgendeine Relevanz haben könnte. Jetzt haben sie die Saints rausgeworfen im Wildcard-Weekend, haben es nicht geschafft, irgendwie, ja, auf Augenhöhe zu sein mit den 49ers, aber Mike Zimmer hat es auch dann in der Pressekonferenz gesagt, er war stolz auf das Team, wie es das Jahr über gekämpft hat. Ja, mehr konnte man, glaube ich, dann auch nicht mehr erwarten von dem Team.
Tja, ich glaube, Minnesota braucht einen neuen Head Coach, ne?
Meinst du?
Ja, wird natürlich nicht kommen, ne? Also, aber ich weiß nicht, diese ja, wir werden da gleich noch mal ein bisschen mehr wahrscheinlich über das Laufspiel reden. Das ist, ja, gut, aber das ist ja auch mein Steckenpferd. Ne?
Das ist dein Steckenpferd. Dann kommen wir doch um vielleicht jetzt so ein bisschen asynchron, was die Chronologie der Spiele angeht, aber vielleicht in der NFC zu bleiben, zum letzten Spiel, was wir sehen konnten, Sonntagnacht dann, und zwar das Spiel der Seattle Seahawks bei den Green Bay Packers, dass die Green Bay Packers mit 28-23 gewonnen haben und somit eben das Championship Game in der NFC gegen die 49ers bestreiten werden in San Francisco in Levi Stadium. Die Seattle Seahawks, die man kann im Grunde genommen sagen, verloren haben, obwohl sie Russell Wilson haben, jemand, der das Spiel für sie immer irgendwie am Leben hält, der immer scheinbar nochmal die Möglichkeit mitbringt, dass du mit ihm gewinnen kannst, aber dann im Endeffekt ja doch nicht in dem Spiel das Ruder rumreißen konnte, was aber auch wahrscheinlich daran liegt, dass konservativ zu Beginn des Spiels gespielt wurde und dann am Ende ihnen so ein bisschen die Zeit weggelaufen ist, ne?
Ja, auch zum Ende, am Ende hin zu konservativ. Ne? Also für mich war so ein bisschen der Schlüsselmoment, ich glaube, da waren noch ungefähr 5 Minuten zu spielen.
Der 4. und 11, oder?
Ja, eben nicht 4. und 11, sondern davor, 3. und 6 war das, glaube ich, ne? Mhm. Und da, meines Erachtens musst du in diesen Situationen, wenn es wirklich so Schlüsselmomente sind, wo du quasi so einen Gotta-Have-It-Drive haben musst, ne? Also einen Drive, wo du punkten musst, ansonsten ist deine Gewinnchance so gut wie nicht mehr existent, zwar noch realistisch da, aber praktisch nicht mehr wirklich. In diesen Minuten musst du einen Play-Call haben, wo du nicht Yards verlierst. Damit du aus einem 3. und 6 nicht einen 4. und 11 machst, eben. Sondern vielleicht hast du dann Playcall, dass du dann nur eine Drag-Route ziehst oder so und dann vielleicht nur 4 Yards bekommst, und dann quasi schon einkalkulierst, dass du vielleicht eine höhere Chance hast, kurz zu sein, aber dass du dann noch kürzer dran bist, sodass du dann 4. und 2 oder so hast. Mhm. Und dahin muss das Playcalling gehen, aber gut, es ist mir auch völlig klar, dass ich da bei Pete Carroll gegen, keine Ahnung, eine Wand aus Stahlbeton rede.
Also Wand aus Kaugummi-Beton.
Kaugummi, ist er noch stärker? Je nachdem. Also, ja, das hat mich wirklich extrem geärgert und das war auch schlussendlich der Moment, wo das Spiel dann schlussendlich auch vorbei war. Ne? Denn Russell Wilson spielt oft genug Hero Ball, aber da kannst du dich halt auch, das ist halt nicht eine Sache, auf die du dich verlassen kannst. Ne?
Ja, offensichtlich ja schon. Also so wie Seattle das ganze Spiel gespielt hat, haben sie sich einfach darauf verlassen, weil sie wussten, okay, wenn wir das Spiel einigermaßen in einem One-Score-Game halten, haben wir immer die Chance mit Russell Wilson und der hat es jetzt, seitdem in der Liga ist, bewiesen von Tag 1 an, dass er dann das Spiel rumreißen kann und vielleicht
aber die Chance ist halt schlecht, ne?
Also ja, vielleicht ist die Chance schlecht.
Ja.
Aber das ist irgendwie so das Mantra, von dem sie nicht wegkommen. Und Russell Wilson hat wieder mal, obwohl das jetzt nicht sein bestes Spiel war, ja, das Team am Leben gehalten und hatte einfach die Packers dann auch bei einer Niederlage fast in Lambeau Field. Und das, also mir persönlich, das war so der zweite Moment an dem Wochenende, wo ich gedacht habe, war schade, weil Russell Wilson ihm zuzuschauen ist einfach schön, den, den Möglichkeiten, die er einfach mitbringt, das ist halt immer wieder sehr, sehr unterhaltsam und er hatte wieder mal die Möglichkeit, es zu schaffen und scheitert einfach daran, dass das Team einfach nicht um ihn herum, ja, einigermaßen eben die Möglichkeit gibt. Also die O-Line, wir haben wunderbarweise seit wie vielen Jahren sprechen wir schon über die Problematiken da.
Ja gut, da hatten sie auch viel Verletzungspech jetzt gehabt.
Ja,
also
klar.
Center als auch Left Guard verletzt raus und dann zwischenzeitlich auch noch Replacement, glaube ich, zumindest kurzzeitig raus gewesen in dem Spiel. Das ist jetzt nicht unbedingt eine Front-Office-Problematik, finde ich. Das ist dann in dem Moment eher so ein bisschen Verletzungspech.
Klar, halt, definitiv.
Ne?
Plus aber die Running Backs natürlich auch.
Ja, das ist halt auch gut. Ich meine, Perry oder Perryman? Ne, Perry heißt er, glaube ich, ne?
Perry?
Rashad
Penny. Penny, ja.
Ja, so, mein Gott, es ist schon spät. Leute, tut mir leid. Der ist mit großen Verletzungsfragen auch schon gedraftet worden. Das war damals schon klar. Aber dass sich da eine Top 3 Running Backs auf IR verabschieden müssen im Laufe der Saison.
Zum Ende der Saison vor allen Dingen.
Ja,
also kurz bevor es in die Playoffs geht. Das ist ja.
Das ist, das kannst du jetzt nicht einem Management vorwerfen. Das ist dann halt einfach Pech. Mhm. Und schlussendlich hat Marshawn Lynch sogar einen adäquaten Job dann am Ende gemacht. Also ich hätte im Vorfeld nicht gedacht, dass er auch wenn er jetzt nicht unbedingt überragend war, aber dass er passabel spielen kann.
Ja, definitiv. Also ich meine, sie hätten sonst einfach niemanden gehabt. Ich meine, Russell Wilson war, hat auch das Team in Rushing Yards angeführt mit Homer, den sie dann im Grunde kaum noch genutzt haben und Marshawn Lynch im Grunde eigentlich nur noch für größtenteils diese Short-Yardage-Dinger und dafür war er halt immer schon gut, ne? Und ich meine, hätten sie ihn da nicht, hätten sie niemanden gehabt, der diese Sachen irgendwie verwandeln könnte. Daher war das schon wichtig. Tyler Lockett hat ein gutes Spiel gemacht, aber kommen wir natürlich jetzt auch mal zum Siegerteam, den Green Bay Packers, von denen ich glaube, ich bin mit allen Picks, habe ich daneben gegriffen dieses Wochenende. Ich glaube, ich habe ein Upset der Vikings prognostiziert und ich habe einen Sieg der Seattle Seahawks, weil ich immer an Russell Wilson glaube.
Der Seahawks hatte ich, glaube ich, wir hatten ziemlich viel ähnlich.
Ja, also ich glaube, wir haben die Packers, also ich habe die Packers nicht gewinnen.
Hast du auf die Texans getippt?
Nee, da war ich, glaube ich, das war das einzige Spiel, was ich richtig getippt habe. Aber Green Bay schafft es, Aaron Rodgers mit Davante Adams, Jimmy Graham kommt auf einmal, zumindest in wichtigen Momenten, auch wenn er nur, insgesamt nur 49 Yards hat, aber gemessen daran.
Die nächste Kontroverse, Felix, die wir noch besprechen müssen. War es ein First Down oder nicht?
Ja, oh, keine Ahnung, aber again, warum? Ich weiß nicht, ob ich das noch sagen muss, bis irgendjemand mich in New York erhört. Warum nehmen wir nicht einen Chip, tun den in den Ball, beziehungsweise der Chip, der sowieso schon drin ist, für all die Advanced Stats und bla bla bla. Warum benutzen wir ihn nicht, um sicherzustellen, ist es ein First Down, ist es ein Touchdown? Ich verstehe es nicht. Ich meine, wir hatten an diesem Wochenende auch wieder mehrfach die Situation, ist es ein Touchdown oder nicht? Und ich denke mir einfach so, warum? Und ich weiß nicht mehr, in welchem Spiel es war, als es einfach gesagt wurde, okay, da sind so viele Menschen drumherum, so viele Spieler, wir sehen nicht, wo der Ball ist. Deswegen, es wurde auf dem Feld Touchdown entschieden, können wir es nicht overturnen. Das ist so. Ich frage mich da jedes Mal so, sorry, aber es ist 2020 mittlerweile und wir sagen, keine Ahnung, wir haben da jetzt keinen Blick drauf, sehen wir leider nicht. Also bleiben wir bei dem Call, genauso wie mit dem Jimmy Graham-Ding. Warum benutzt man nicht die Technik, die bereits vorhanden ist, um sowas zu entscheiden? Ich verstehe es
also einfach nicht. Also zum einen, weil es zu teuer ist. Und beziehungsweise vielleicht muss die NFL erstmal einen passenden Sponsor dafür finden. Ich weiß nicht, ob IBM Watson sowas kann oder AWS Services oder so. Vielleicht, weiß ich nicht, IBM Watson, die machen doch immer mit ESPN und Fantasy so viel Werbung, ne?
Ja, keine Ahnung.
Also gut, ich müsste jetzt auch nicht den Sponsor für die rausfinden.
Das scheiß Magic-Tent, das hat eher einen Sponsor, als dass die es hinbekommen, dass der Chip, der wie gesagt in den Bällen drin ist, genutzt wird.
Ja, aber das nächste Problem, das ich halt sehe, du nutzt quasi eine Technik, die auch imperfect ist, ne? Also die auch ihre Makel noch hat, denn du kannst halt am Ende nicht feststellen, wann der Spieler down war, ne? Und ich finde, wenn das die Argumentation der Liga wäre, dass sie sagen würde, okay, wir fangen mit dem Chip Measurement erst in dem Moment an, wo wir dann auch quasi Timestamp-mäßig feststellen können, wann dann auch ein Knie mit einem Chip quasi dann down gemarkt wird, ne? Sodass du es halt wirklich perfekt bestimmen kannst. Wenn sie das sagen würden, darauf warten wir, bis wir das können, dann würde ich das okay finden, dass sie noch warten. Wenn sie es einfach nur tun, weil sie irgendwie cheap sind, denn wir haben auch schon oft genug gehört, dass die wollen nicht also Goal-Line-Kameras quasi anbringen, ist ihnen zu teuer. Da denke ich mir auch so, Leute, ey, ihr macht den
ja, aber
Jahr,
die Pylon-Cam, die wahrscheinlich nach jedem Spiel kaputt ist,
ja,
weil drei Spieler
drauf. Ja, die Sender.
Ja, stimmt, das machen die Sender.
Das ist ja quasi extra Coverage von CBS, Fox oder wem auch immer.
Offensichtlich sparen sie, was Kameras angeht. Wir haben es ja gesehen, als die Spycam runterkam, bei mehreren Sachen. Aber,
ja. Also, ja, klar, Chip, ich bin immer für technische Anpassungen.
Sorry, aber das, was du sagst, stimmt natürlich. Okay, du kannst, kommt wieder die Frage auf, wann ist das Knie down und so weiter und so fort oder welcher Bodypart dann auch immer dann entscheidend ist. Aber ja, natürlich hast du dann auch immer noch eine gewisse Grauzone, wo du nicht genau weißt, okay, ist jetzt wirklich zu 100% genau. Aber du kommst von, keine Ahnung, 70% oder 65% auf zumindest 90% hoch. Weil beispielsweise machst du wie beim Eishockey und du machst die Goalposts irgendwie, keine Ahnung, packst du irgendwelche LED-Dinger dran und sobald der Ball über die Goal-Line ist, blinken die wie im Eishockey-Tor, so ungefähr. Und dann könntest du immer sagen, okay, das Knie ist jetzt down und da blinkt das Licht auf, so ungefähr. Oder irgendwie, keine Ahnung, welche Möglichkeiten es noch gibt, aber warum nicht? Also in solchen Spielen, in denen es so wichtig ist, beispielsweise jetzt auch mit Jimmy Graham, da wird
ja,
es halt...
Das ist technisch schon möglich. Du kannst das ja auch bei Hawkeye und so weiter, da kannst du das ja auch tracken, ne? Und du musst dann ja nur relativ wissen, wo dann die Plane ist quasi oder so. Das müsste eigentlich schon technisch möglich sein, aber ist wahrscheinlich, wenn du es wirklich perfekt machen willst, ist es wahrscheinlich einfach noch extrem teuer. Einen Chip in den Ball zu packen, ist nicht teuer. Das ist
ja, okay, also ich meine, wie viel nimmt die NFL wieder dieses Jahr an Plus ein?
Keine Ahnung, so, also jedes Team kriegt wahrscheinlich wieder so 250 Millionen ausgezahlt.
Warten wir mal auf die Bilanz der Green Bay Packers, die seitige veröffentlichen. Aber es macht für mich halt einfach überhaupt keinen Sinn. Und solange das nicht der Fall ist, sind mir diese Diskussion, ist uns ein First Down oder nicht, eigentlich auch relativ egal. Also solange solche Sachen einfach nicht entschieden werden können.
Ich finde das teilweise wirklich frappierend, wie schlecht das Spotting von den Refs ist.
Ja, natürlich. Da kommt der eine Line-Judge und legt den Ball an die 43-Yard-Linie und kommt der andere und legt ihn an die 43,5-Yard-Linie und dann kommt der Umpire und legt ihn auf die 44-Yard-Linie.
Dann
wird einfach verworren
und ruft an.
Ja, und dann siehst du in der Zeitlupe, dass der Spieler an der 42-Yard-Linie down war. Und du denkst dir so, okay, ja, interessant.
Ich meine, im Groben und Ganzen, was du wirklich häufig siehst, ist irgendwie Second and Ten und dann kommt irgendwie ein Pass oder ein Lauf und es schafft 9,5 Yards oder so und dann wird häufig ein First Down gegeben. Da denke ich mir so, okay, who cares, ne? Ob du jetzt, klar, wahrscheinlich jedes 15. Third and ein halber Yard wird wahrscheinlich gestoppt oder so. Aber gut, das ist jetzt nicht so wichtig. Aber in dem Moment, in diesen Klatschmomenten, wo es dann wirklich um das Spiel geht, da ist das halt einfach, sitzt es auch einfach im Fokus, genauso wie die letzte Interception, die geworfen wird, wichtiger ist als der Fumble oder was, der vorher passiert ist, weil es einfach das letzte immer war und das ist immer dann spielentscheidend, ne? Mhm. Wo du dann dir natürlich auch berechtigt die Frage stellen darf, okay, warum ist der letzte Touch schon wichtiger als der erste? Aber gut, so funktionieren die Menschen halt nun mal. Aber trotzdem denke ich mir dann in solchen Momenten irgendwie, also ich fand es auch ziemlich, naja, ich weiß nicht. Es wirkte auf mich ziemlich offensichtlich, dass er Short war. Ne? Ich würde jetzt nicht mit Sicherheit sagen, denn ich bin da sehr präzise von meistens.
The yellow line is not official.
Das stimmt, ja, die, ne? Aber auch da irgendwie war es weird. Also.
Es war ein sehr, sehr stranger Moment auf jeden Fall. Aber nichtsdestotrotz, was ich ja eingangs sagte, Graham, der eigentlich kaum noch aufgefallen war, seitdem er von den Saints weggetradet worden ist.
Ist er jemals aufgefallen?
Ja, bei den Saints.
ja, ich weiß nicht. Ja, ja klar. Er war eine Zeit lang extrem gut, das stimmt.
Und hat jetzt so ein bisschen ein wichtiges Spiel gehabt, auch wenn er eben nur 49 Yards hatte. Aber diese vor allen Dingen zwei Catches waren extrem wichtig. Und Devante Adams natürlich ganz, ganz wichtig mit seinen 160 Yards und den zwei Touchdowns. Aaron Rodgers, der sich natürlich dann auch wieder so ein bisschen auf Jones verlassen konnte, der ebenfalls wieder ein großartiges Spiel gemacht hat mit seinen zwei Touchdowns.
Ja, das sind die beiden, Adams und Jones, ne? Also die machen Green Bay im Moment aus. Dazu Rodgers, der immer mal wieder auch mal in der Lage ist, extrem hochklassige Dinge auszupacken.
Ja, die beiden Bälle, da auch der entscheidende Pass zu Devante Adams war ein großartiger Wurf. Der erste Touchdown war halt auch eine wunderschöne Route, die in erster Linie Adams gelaufen ist, aber das war, sah schon sehr, ja, sehr, sehr Rodgers-like aus, so wie aus den besten Tagen. Ne?
Aber das Problem bei Green Bay ist halt einfach, dass nach Jones und Adams nicht mehr viel kommt halt. Ne?
Das stimmt, ja. Und das wird eben auch das große Problem sein gegen die 49ers, die eben
genau
in der Lage sind, einen guten Receiver in Schach zu halten, auch wenn Richard Sherman jetzt nicht so gerne travelt, aber ich könnte mir vorstellen, dass sie es vielleicht sogar machen werden. Und ja, dann wird es eben schwierig. Wo geht Rodgers dann hin? Vor allen Dingen muss man auch bedenken, dass die 49ers gegen den Lauf extrem stark sind. Wir haben es nicht zuletzt jetzt gegen die Vikings gesehen, Devin Cook, der überhaupt nicht stattgefunden hat. Und dann hast du wirklich das, was du gerade sagtest, die beiden größten Waffen vielleicht raus.
Ja, deswegen sehe ich Green Bay auch nicht im Super Bowl in diesem Jahr. Aber ich glaube, da bin ich auch nicht der Einzige.
Nee, ich tendiere auch zu den 49ers, um das direkt mal hier.
Oh scheiße, das ist eigentlich nicht gut für meine Siegwahrscheinlichkeit. Gleichen Tipp wie du.
Ja, ja. Aber vielleicht, ich meine, wer weiß, eine Sache kann man ja gute Kunst auf jeden Fall schon mal hoch anrechnen. Er hat
Free Agents gesigned hat?
Ja, er hat Free Agents gesigned und es funktioniert. Preston Smith, The Darius Smith, die beiden
Smith Brothers,
beide wieder mit zwei Sacks, vor allen Dingen auch The Darius Smith with sehr, sehr guten, wichtigen Tackles, sehr, sehr aktiv, vielseitig, vor allen Dingen im Pass, aber auch vor allen Dingen in der Laufverteidigung. Also da muss man schon sagen, sehr, sehr guter Job.
Definitiv.
Deswegen tendiere ich jetzt einfach mal, um es interessanter zu machen, zu den Green Bay Packers. Ich sage einfach, dass einer von den Smiths in der entscheidenden Phase Jimmy Garoppolo Strip-Sacked.
Den Ball aus der Hand nimmt und einen Touchdown returnt.
Genau.
Okay. Strip-Sacked
von
The
Darius Smith, den Preston Smith aufnimmt und in den, zum Touchdown läuft.
Ha. Okay. Ja. Ja. Warum nicht? Warum? Aber ich glaube, gewinnen kannst du schon gar nicht mehr.
Toll. Jetzt habe ich mich extra hier so öffentlich aus dem Fenster gelehnt.
Ja, wir brauchen doch Hot Takes.
Ach so, ja stimmt, wir brauchen mehr Hot Takes.
Der deutsche Max Kellerman.
Das stimmt. Kommen wir dann...
Mit deinem Aluhut und Drogenverschwörung.
Ja, die Drogen, die 49ers sind alle juiced.
Wie der Steel Curtain der Pittsburgh Steelers in den 80ern, ne?
Ja, die haben bestimmt auch so einiges geschluckt, aber bei den 49ers weiß ich nicht. Wenn ihr jetzt so
das ging, ist auch erwiesen bei denen, dachte ich, dass sie da alle so krass mega gedopt waren.
Wie gesagt, in der NFL sind, glaube ich, 99% der Spieler gedopt, wenn man nach den internationalen WADA-Standards gehen würde.
Felix, du darfst nicht den Fehler machen. Ja. Gedopt sein in der NFL heißt, überführt worden zu sein.
Ja, genau. Und das ist ja so, okay, wir testen jetzt drei Spieler, den Longsnapper, den Gunner und den Panther. Und die hatten alle nur Wachstumshormone. Es ist okay. Ne? Also
ja, Wachstumshormone sind, obwohl mittlerweile sind sie, glaube ich, verboten, oder?
Ja, aber alle, wirklich alle, die, ja, weil es gibt halt sehr, sehr wenig Informationen darüber, was die NFL als verbotene Substanzen sieht, vor allen Dingen in welcher Zusammensetzung und vor allen Dingen, wer testet das? Werden die Urinproben wirklich alle immer getestet, die die NFL nimmt? Keine Ahnung, weil es eben kein unabhängiges Labor macht, beziehungsweise weil es keine unabhängige Instanz prüft, das Ganze, sondern die NFL macht das selber. Das ist ja so, als würde Grigori Rodchenko für die internationale Dopingkontrolle arbeiten. Aber kommen wir rüber zur AFC, Christian, nachdem wir jetzt festgestellt haben, dass die 49ers, so wie du sagst, im Super Bowl einziehen werden. Ich sage, die Green Bay Packers werden einziehen, dank einem Strip-Sack-Fumble Touchdown-Return von den
Spurs. Von den beiden Smiths.
Kommen wir rüber in die AFC. Die ein extrem unterhaltsames Spiel war das Spiel der Houston Texans gegen Kansas City. Ein Spiel, das 24-0 stand im zweiten Viertel, Mitte des zweiten Viertels circa. Und von da an ging es so steil bergab, wie man es eigentlich ganz, ganz selten sieht. Ein Spiel, das in meinen Augen, ich muss ganz ehrlich sein, klar, jetzt können alle sagen, ja, ist ja einfach zu sagen, aber ich habe kurz gedacht, als es 24-0 stand, habe ich gedacht, ich glaube, zur Halbzeit wird es 24-21 stehen. Ich lag nicht ganz richtig, denn zur Halbzeit stand es 24-28, aber dieser Zusammenbruch der Texans war atemberaubend.
Ja, ich hatte ein anderes Gefühl gehabt, aber ich weiß nicht, wenn ihr den Petspot hört, gibt's den überhaupt noch? Keine Ahnung. offiziell gibt's den auf jeden Fall
ja,
noch.
Auf jeden
und
Fall.
Er wird auch noch irgendwie irgendwann auch
wenn
mal.
Wenn Julian Edelman aus dem Knast raus ist, dann machen wir wieder ein.
Ach, das wird doch alles geregelt. Ja, aber Patrick Chung, ne? Es ist mit seiner Kokserei, kommt da drum herum, muss, ja, ich glaube, 40 Stunden
Müll aufsammeln.
Genau, schön in der Chain Gang am Highway-Straßenrand in so einem orangenen Jumpsuit.
Während Julian Edelman auf den im Stau parkenden, stehenden Autos rumspringt.
Sowas in die Richtung.
Genau.
Aber das ist die kurze Petspot-Exkursion. Jetzt weiß ich nicht mehr, was ich sagen wollte. Achso, ja, da mache ich immer, es gibt ja immer so einen Moment, wo ich GG sage. Und ich sah mich verleitet, in dem Moment, wo Houston 24-0 geführt hatte, habe ich instinktiv gedacht, okay, GG, ja, für alle, die nicht aus der Gaming-Szene kommen oder amerikanischen Sport betreiben, GG steht für Good Game, man sagt man, wenn ein Spiel vorbei ist quasi, also ein Indikator dafür, dass das Spiel vorbei ist.
Wenn man quasi den beim Schach sozusagen deine Dingsfigur umwirfst und sagst, okay, ich habe verloren, so ungefähr, ne? Ja.
Genau, der GG-Moment. Und ich benutze das halt ganz gerne, um zu festzustellen, okay, das Spiel ist gelaufen, so ungefähr. Ne? Mhm. Und ich habe eigentlich auch eine ganz gute Quote damit. Und ich habe auch in diesem Spiel gedacht, so, okay, wir sind noch sehr früh im Spiel und habe mich davon abgehalten zu denken, das Spiel sei gelaufen. Und ja, nicht wie du gedacht, dass es zur Halbzeit quasi schon so steht, oder zumindest annähernd so steht, wie du es gedacht hattest, aber gedacht, okay, zu früh, um das Spiel zu callen. Hm. Und ja, dann ging es auch ziemlich rapide weiter, natürlich auch mit einigen Fehlern von den Houston Texans, die so ein bisschen im Special Teams mäßig die Sachen wieder gut gemacht haben, die ihnen vorher geschenkt wurde. Aber es ist eine Machtdemonstration der Kansas City Offense, die nicht neu war.
Nee, neu definitiv nicht. Also man muss ja wirklich sagen, also keine Ahnung, es hatte am Anfang so ein bisschen den Eindruck gemacht auf mich, als wollte Kansas City irgendwie mit einem großen Rückstand aufholen, so ungefähr. Also am Anfang, als hätten sie gesagt, so, ey Leute, lasst doch mal irgendwie so 21-0 starten, um dann irgendwie so eine krasse Aufholjagd zu machen. Das ist natürlich jetzt ein Scherz, aber insgesamt wirkt es irgendwie so, weil du hattest so viele Drops dabei, die so uncharakteristisch waren für das Team. So viele, ja, Fehler einfach von wirklich weit offenen Receivern. Travis Kelce, der eigentlich relativ sicher ist, die Bälle nicht fangen konnten. Und da hast du dich so gefragt, so, okay, das ist super ungewöhnlich und irgendwie hattest du das Gefühl so, okay, aber Houston spielt jetzt auch nicht großartig und auf einmal führen die 21-0 und ich habe auf die Uhr geguckt, beziehungsweise auf die wo wir uns befinden. Wir waren immer noch im ersten Viertel und ich dachte mir so, boah, das geht irgendwie sehr, sehr schnell. Und vor allen Dingen auch, ja, du hast es angesprochen, durch Sachen wie Special Team, Blocked Punt, der dann zum Touchdown gebracht wird. All solche Sachen, wo man sich dann gefragt hat, so, okay, das geht jetzt irgendwie sehr, sehr einfach. Der Touchdown von Kenny Stills war irgendwie ein kompletter Breakdown der Kansas City Defense. Und ja, sobald...
Es ist auf dem Screen, haben die gebissen, ne?
Ja, und sobald du eben einmal gesehen hast, okay, dieser Mecole Hardman Return nach dem Kickoff, ja, nachdem die Houston Texans, warum auch immer, das Field Goal geschossen haben, da hattest du irgendwie das Gefühl, okay, der wird das Team jetzt so völlig rumreißen. Und von da an ging es halt für Houston total bergab. Und man hat halt auch gesehen, dass was wir im Vorfeld gesagt haben, wie soll die Houston Defense im Grunde genommen standhalten können. Und da hat man dann gesehen, sie können es einfach nicht. Also sie hatten von da an absolut keine Chance mehr. Und ich glaube, die, weiß ich nicht, 3 Touchdowns von Patrick Mahomes in dem einen Quarter, das war einfach so leicht. Also das war wirklich, wie man so schön sagt.
Waren doch sogar 4, oder?
Waren sogar 4, ja. Wo sagt man das nicht immer im Tennis, telegrafiert, wo der Ball hingeht? Also man wusste, okay, Travis Kelce, wer deckt ihn? Und dann, okay, oh, Touchdown. Nächster Drive, Travis Kelce, wer deckt ihn? Oh, Touchdown. Also es war irgendwie so offensichtlich, wo der Ball hingehen würde in diesen Momenten, dann auch in der Red Zone. Und Kansas City hat da einfach gesagt, okay, ihr wisst, was wir machen, wir wissen, was wir machen, versucht uns doch trotzdem zu stoppen, es wird euch nicht gelingen. Und dieser Moment auch, nachher hat, glaube ich, Bill O'Brien gesagt, dass er wusste, dass vor dem Spiel, dass sie um die 50 Punkte erzielen müssten, um zu gewinnen.
Das ist ja Bullshit, was er da erzählt.
Ja, und trotzdem hat er das Field Goal geschossen.
Ja, natürlich. Ich meine,
ja,
Coaches
sagt,
sind Idiots. Also.
Weil er sagte, sie hatten keinen Playcall für das Spiel, wo ich mir gedacht habe, so für den Moment. Und das war, was war das, 4. und 1 oder 4. und 2?
Ja, 4. und 1 von der 13, glaube ich.
Und du hast bei 4. und 1 in dem Spiel, in dem Playoff-Spiel gegen Kansas City, in Kansas City, hast du keinen Playcall. Da habe ich mir so gedacht, so, okay, das ist interessant, Bill O'Brien. Was hätte
also
er gemacht, wenn es am Ende...
Sowas kannst du eigentlich nicht auf die Goldwaage nehmen, was er da sagt, weil er da wahrscheinlich einfach auch Bullshit erzählt. Yeah. Denn natürlich hat er einen 3. und 1 oder ein Jahr to go, extrem wichtige Situation, Playcall.
Ja, aber keinen, den er mochte, das war ja die offizielle Aussage. Aber ja, da muss man halt sagen, so, ja, sorry.
Ja, es ist, ja gut, also ich weiß es nicht. Wahrscheinlich war er mit dem Erfolg, den sie hatten, in dem Moment überfordert und hat gedacht, so, okay, jetzt bloß nicht irgendwie das gute Momentum, das wir gerade haben oder das gute Karma oder was auch immer gerade irgendwie mit so einer risikoreichen Aktion verspielen, jetzt hier gestoppt werden und dann geht's in die andere Richtung los und das ist quasi der Initialfunken, den KC gebraucht hat, um quasi wieder zu starten. Also ich denke mal, dass das eher die Überlegung war, die er hatte, beziehungsweise das Gefühl, was er hatte. Also das kann ich mir besser vorstellen in dem Moment.
Ja, auf jeden Fall der Moment, in dem alles so ein bisschen, ja, angefangen hat, in die Richtung von Kansas City auszuschlagen. Dann, wie gesagt, der Return, auch da könnte man dann wieder die Frage aufwerfen, warum schießt man den Ball immer wieder in perfekt, im Grunde genommen, in die Hände von Mecole Hardman, der nicht umsonst einer der besten Returner ist.
Bill O'Brien dafür gesorgt hat, ganz viele Special Teams Player zu traden.
Da frage ich mich halt auch so, sorry, aber dann mach irgendwie einen dieser beliebten Pooch-Kicks, schieß den Ball irgendwie auf
Pooch-Kicks.
den Fullback, der da irgendwie 10 Yards vorne dran steht. Oder
Sherman, der ist aber auch für was gut.
Ja, meinetwegen. Dann gibst du meinetwegen die Field Position auf und erlaubst es ihnen, an der 30-Yard- oder 35-Yard-Linie zu starten, aber du verhinderst eben diesen explosiven Return. Das sind so Sachen, wo ich mir so denke...
Das ist schwierig, ne? Denn das macht, glaube ich, overall auf so einem Spiel auch einen großen Unterschied, wenn du quasi permanent an der 30 oder höher starten kannst.
Ja, aber mein Problem ist halt einfach, wenn dein Kicker nicht in der Lage ist, einen Touchback zu produzieren, indem er einfach über die Endzone durchdrillt den Ball.
Dann macht jedes Mal einen Onside-Kick.
Dann ist halt die Frage, schieße ich den Ball immer zu dem besten Returner, den es vielleicht momentan im Football gibt?
Cordarrelle Patterson?
Oder versuche ich irgendwie den Ball aus seinen Händen rauszuhalten? Und ja, wenn ich diese Möglichkeit nicht habe zu sagen, kick den Ball über die Endzone, lass sie an der 25-Yard-Linie starten, immer noch besser als an der eigenen 25-Yard-Linie. Tja, dann weiß ich nicht. Das sind halt relativ wenige Optionen, die ich irgendwie evaluieren muss.
Beides nicht so schön, ne? Aber eigentlich, ja. Ja, ich weiß es nicht. Ich bin in erster Linie nur froh, dass Houston. Warum ich froh bin, dass Houston verloren hat, ist, damit ich nicht Credit zu Bill O'Brien geben muss, dass er Barkevious Mingo ertradet hat. Das ist so, da ist mir so ein leichter Stein vom Herzen gefallen.
Wie, dass er ihn ertradet hat, deswegen bist du froh, dass sie verloren haben?
Nein, erleichtert, dass sie verloren haben. Weil sonst, weil der Move, dass er Barkevious Mingo ertradet hat, er hat das ja so hochgehoben und auch die ganzen Secondary Jags, Just Another Guy, die er da eingefügt hat, da war er so stolz drauf und hat ja auch direkt andeuten lassen, dass sie eigentlich zufrieden sind mit dem Team, das sie haben und keinen General Manager eigentlich anstellen wollen.
Ja, da hat man gesehen. Also es hat kurze Zeit, sah sehr gut aus für ihn. Ne? Also ich glaube, Mingo hat den Punt geblockt und Keon Crossen hat ihn in die Zone Keon Crossen war es nicht, es war Johnson, aber ich glaube, Keon Crossen hatte den Fumble recovered.
Ja, da habe ich mich teilweise blöd aussehend gefühlt.
Ja, aber es ist dann auch, am Ende ist dann doch noch Verlass auf den Offensive Play Caller, Head Coach,
guten Video. GM,
genau. In Houston, auf der Seite Kansas City, sie haben dann natürlich, als sie losgelegt haben, auch Houston nicht mehr zurückkommen lassen ins Spiel, nicht nur mit der Offense, sondern auch mit der Defense. Du hattest letzte Woche im Vorfeld angesprochen, Christian, dass die Defense einen sehr, sehr großen Schritt gemacht hat, wirklich momentan sehr, sehr gut aussieht, obwohl sie ohne Jones spielen mussten in der Mitte, haben sie dann auch, das konnte man auch nicht so erwarten, die Texans wirklich in Schach gehalten, ne? Weil ich dachte mir, okay, irgendwie habe ich so das Gefühl, am Ende steht es 24-21 zur Halbzeit, aber ich habe mir dann halt auch gedacht, okay, nach dem ersten Touchdown von Kansas City, ja, Houston kann ja jetzt auch weiter scoren, ne? Solange sie eben weiter scoren, bleibt das Spiel sozusagen außerhalb der Reichweite von Kansas City, aber sie haben es halt auch nicht mehr geschafft, irgendwas aufs Feld zu bringen.
Ja, aber ja, sie wurden aber auch so ein bisschen zu konservativ, ne?
Ja.
Das ist, muss dann natürlich auch das Fußpedal am
durchdrücken.
Wie nennt sich das? An der Bodenwanne des Autos parallel
durchgerosteten halten. Bodenwanne durchdrücken oder so auf dem Boden, ja.
Ja, stimmt. Pedal to the metal auf Englisch.
Problem natürlich dann auch, der Andrew Hopkins, der offensichtlich irgendwie eine Rippenverletzung hatte.
Ja, aber das war schon relativ spät, oder?
Ja, das war, glaube ich, schon im dritten Viertel, ne?
Ja, gut, aber da war das Spiel auch schon gelaufen.
Ja, das ist wirklich ein so strange Spiel geworden, aber auch so ein Sinnbild so ein bisschen für diese Saison, in der wir ja viele, nicht unbedingt solche krassen Aufholjagden hatten, aber viele so interessante Spiele einfach. Ja. Du hattest irgendwie so Ende des ersten Viertels, dachtest du dir so, wow, 24-0, das ist interessant. Und dann Anfang des dritten Viertels dachtest du dir so, okay, vorbei. Aber für das
Team. Ja, das ist, glaube ich, auch einfach das ist im Prinzip das, was Momentum ja ist. Dass alle Menschen aufgrund der gesammelten Erfahrung, die sie bei Sportübertragungen hatten, auch Spieler selber natürlich, daran sich an Spiele zurückerinnern, die so waren, oder Momente zurückzuerinnern, die so waren wie dieser Momentumswechsel, der gerade stattgefunden hat. Und dann aus den Erfahrungen, die sie damals getroffen haben, denken, okay, jetzt gewinnen wir. So würde ich Momentum beschreiben. Ist das richtig?
Ja, es ist auf jeden Fall ein sehr, sehr mächtiges, sehr, sehr mächtiges Biest, dieses Momentum. Ich glaube, es ist, kann man nicht einschätzen, wenn man nicht, das auch mal irgendwie gemerkt, also selber irgendwie mal gespürt hat, also wie wichtig oder wie extrem, beflügelnd das einfach ist und vor allen Dingen auch demotivierend für das andere Team. Also es ist, darf man nicht unterschätzen, auf jeden Fall.
So war es halt dann auch in dem Moment, als KC dann so zurückgekommen ist oder angefangen hat zu spielen oder wie auch immer du das so nennen möchtest, da hat sich die Sache einfach so angefühlt, Texans können die nicht aushalten und sind auch irgendwie nicht wirklich konstant in der Lage mitzuziehen punktemäßig und dementsprechend hatte ich dann bei der Halbzeit nur noch sehr, sehr wenig Chancen für die Texans gesehen in dem Moment.
Ja, vor allen Dingen auch extrem konservativ dann auch in der Defense das Spiel über. Ne? Also man hatte so ein bisschen das Gefühl, sie hoffen irgendwie, das über die Zeit retten zu können, ihre 24 Punkte, weil sie haben mal eben...
Das ist eine gute Entscheidung. Führst 24-0 gegen eine der besten Offenses in der D-Liga und sagst dann ab dem ersten Quarter, okay, get the fuck back, einfach nur noch Preventive spielen.
Ja, aber vor allen Dingen, ich meine, sie haben sehr, sehr wenig versucht, Patrick Mahomes extra unter Druck zu setzen. Also du hast wirklich, klar, das ist jetzt nicht so die Spielphilosophie von Romeo Crennel, aber ja, ich hätte mir irgendwann mal gewünscht, als das Spiel dann eben aus ihren Händen zu gleiten schien oder auch dann eben später, als es nötig wurde, dass sie versuchten, okay, irgendwie mal, keine Ahnung, den Safety oder irgendwie den Nickel Corner in Blitz zu setzen, irgendwie Patrick Mahomes mal was anderes zu zeigen, aber im Grunde genommen haben sie immer mit ihrer gleichen Defense gespielt, haben versucht, Tyreek Hill aus dem Spiel zu nehmen, was ja auch funktioniert hat, aber waren halt einfach nicht mehr in der Lage, Travis Kelce irgendwie zu halten, plus eben die anderen Receiver und das Laufspiel, ja, konnten sie halt auch nicht verteidigen, aber sie haben halt auch nichts anderes gemacht, da kam kaum mal irgendwie, wie gesagt, irgendein kreativeres Moment, wo du sagen konntest, okay, ja, irgendwie auch mal Kansas City meinetwegen in ein 2 und 13 zu bringen, sondern es war ja immer First Down Kansas City, vielleicht mal Second Down, aber dann wieder First Down. Also ich meine, die hatten ja kaum noch irgendwie ein wichtiges, riskanteres Third Down, was sie irgendwie überwinden mussten. Also es war so einfach.
Ja, ich meine, die Sache ist halt grundsätzlich, J.J. Watt, dass er zurückgekommen ist, ist wirklich bemerkenswert, glaube ich. Also nach allem, was ich über die Verletzung und so weiter gelesen habe und auch wie er zurückgekommen ist. Aber halt auch bitter nötig, denn der Pass-Rush von Houston war die ganze Saison über ein Problem. Und so war es dann halt am Ende auch in diesem Spiel, ne?
Ja, aber wie gesagt, man hätte dann halt vielleicht einfach mal ein paar mehr sozusagen Bodies da irgendwie reinpacken müssen.
Ja, aber das Problem ist auch, wenn du so ein crappiges Secondary hast, ne? Oder, naja, vielleicht crappy nicht, aber ja. Suspektes Secondary.
Aber du musst doch irgendwann mal was probieren. Ich meine, sagen wir mal, du wärst jetzt der Defensive Coordinator gewesen. Allein schon aus Frust, dass du irgendwann mal sagen willst, ich will jetzt wenigstens mal einen Drive irgendwie hinbekommen, in dem wir nicht völlig überrannt werden. Und ja, dann gehe ich halt das Risiko ein, dass ich den Touchdown kassiere aus 50 Yards Entfernung, aber meinetwegen besser, als wenn sie jetzt irgendwie ihr Spiel weiterführen und dann aus der Red Zone eben den zu erwartenden Touchdown kreieren. Aber wenigstens mal ein bisschen Druck ausüben, Patrick Mahomes irgendwas zeigen, was er nicht schon das ganze Spiel über gesehen hat.
Tja, Ben Patton Projekt, ne?
Ja, warum
das
auch nicht?
Wenn das halt das Motto ist, es ist schwer davon abzurücken auch wieder, ne?
Patrick Mahomes kommt jetzt in die für ihn glorreiche Lage, vor allem nach so einem Spiel jetzt. Natürlich kommt er natürlich darauf an, wie er den Rest der Playoffs absolviert, aber da kann man bei ihm ja eigentlich mal davon ausgehen, dass es relativ gut und schön aussieht, vor allen Dingen erfolgreich ist. Er kommt jetzt, wie gesagt, Christian, zum ersten Mal kommende Saison in die für ihn luxuriöse Situation, eine Vertragsverlängerung verhandeln zu können. Viele bescheinigen ihm jetzt den ersten 40 Millionen Dollar Average per Year Vertrag, den ersten dann wahrscheinlich damit 200 Millionen Deal. Wie würdest du es angehen? Findest du es realistisch, dass er diese Marke bricht, wenn man jetzt sich die Saison angeschaut hat, die Cornerbacks, der Markt, die Quarterbacks, der Markt, wie er sich entwickelt hat mit Leuten wie Jared Goff, die eben dann gesigned wurden, dann jemand im Clubhouse wieder so ein bisschen Russell Wilson, was das Average angeht.
Ja.
Patrick Mahomes dann diese Rekordsumme einstreichen wird?
Was mich immer die ganze Zeit so ein bisschen wundert, ist, natürlich ist Patrick Mahomes der beste junge Quarterback, der beste Quarterback im Rookie-Vertrag gerade. Zumindest arguably der Beste, wenn ich jetzt Lamar Jackson nicht quasi zu sehr dissen möchte, aber ja. Mahomes hat halt einfach schon mehr gezeigt, also es ist bewiesener in dem Moment, was halt klar macht, dass er auf jeden Fall den nächsten höchst dotierten Quarterback-Vertrag bekommen wird, also das ist völlig außer Frage. Was ich mich die ganze Zeit immer nur so ein bisschen frage, wie kann ein Agent durchsetzen, dass von Russell Wilsons 35 Millionen auf 40 Millionen gesprungen wird? Das ist meines Erachtens, stell mir das schwer vor, diese Verhandlung zu führen, weil das ist so ein großer Jump und alle neuen Top-Verträge, die sind halt selten mehr als irgendwie 1 Million oder so über das Average, was zuvor der Top-Vertrag war, hinausgegangen. Und deswegen wundere ich mich. Was natürlich passieren kann, ist, dass vor Patrick Mahomes noch ein anderer Quarterback einen Vertrag abschließt und das Average von Russell Wilson wieder übertrumpft und dass er dann deswegen an die 40 Millionen rankommt.
Ja, kann er ja mal Matt Ryan anrufen, der kann das ja recht gut.
Ist halt die Frage, ob Mahomes jetzt quasi in diesem Jahr schon eine Verlängerung bekommt, was für das Team nur sinnig wäre, weil es einfach günstiger ist, erfahrungsgemäß, oder ob es dann erst im nächsten Jahr passiert. Wenn es im nächsten Jahr erst passiert, dann ist es natürlich sehr wahrscheinlich, dass er über die 40 Millionen geht, denn da sind wahrscheinlich vielleicht sogar schon andere über die 40 Millionen drüber. Na, wahrscheinlich nicht, aber.
Ja, also man hat natürlich, klar, du hast angesprochen, die über Russell Wilson dann nochmal so viel aufzupacken. Ich glaube einfach dieses Argument der extremen Zahlen, die er einfach abliefert. Ich glaube, man hat es zu Beginn des Spiels in der CBS-Übertragung gesehen. Ich weiß gar nicht mehr, die
ja,
mit
gut,
Abstand
aber da kannst du als
meisten Team, Touchdowns.
Als Team kannst du dann entgegenbringen, dass es keine andere Offensive in der Liga gibt, die so viele gute oder so qualitativ
absolut,
hochwertige
ja.
Passempfänger hat. Ne?
Definitiv, das, ja. Da würde ich dir absolut recht geben. Es ist natürlich einfach interessant, denn es macht ja natürlich auch für das komplette Team, den Kader, das Kaderbilden einen unglaublichen Impact, denn klar, je früher, desto besser diesen Riesenvertrag abschließen für das Team, aber jetzt momentan in seinem Rookie-Deal verbraucht er, glaube ich mal, schätzungsweise irgendwie 4% des
Millionen
Caps.
Oder so.
Oder weniger als 4% des Caps. Ich glaube, es sind um die 4 Millionen noch was sein. Mit dem neuen Vertrag wird er dann natürlich deutlich mehr.
Ah, 5 Millionen Cap-Number dieses Jahr.
Okay.
2020, Entschuldigung.
Dann wird er deutlich mehr Cap des Teams aufbrauchen und Kansas City ist jetzt auch eher
nicht unbedingt im nächsten Jahr. Aber
dann
das kannst du ja alles nach hinten schieben.
Ja, in den Jahren dann da drauf. Und ja. Das wäre natürlich eher, klar, gutes Salary Cap wächst an, aber nichtsdestotrotz ist das etwas, was für das Team insgesamt natürlich auch die Frage ist, ob du dann dementsprechend auch so eine Offense beispielsweise so zusammenhalten kannst.
Ja gut, Sammy Watkins ist wahrscheinlich...
das ist so der, den du wahrscheinlich noch am ehesten vergnüßen kannst, wenn er nicht
bringt
mehr da
14 Millionen in Savings ein, 7 Millionen in Dead Money. Das ist natürlich, ich meine, über den Deal habe ich schon oft genug abgelästert, beziehungsweise gehatet oder wie auch immer man das nennen möchte. Aber,
geflamed.
Ja. Ich meine, Eric Fischer ist meines Erachtens auch ein bisschen hochbezahlt mit 15 Millionen Cap-Number in diesem Jahr. Aber ja, grundsätzlich ist Kansas City mit, weiß nicht, effektiv im nächsten Jahr vielleicht so 14 Millionen, nachdem der ganze Wookiee-Pool und so weiter raus ist, nicht wirklich hoch aufgestellt, was Salary angeht.
Nee. Kommen wir zum letzten Spiel und der großen Überraschung, für mich heartbreaking Moment in diesen Playoffs, die Baltimore Ravens verlieren zu Hause eine Number One Seed gegen eine Nummer 6 Seed, die Tennessee Titans mit 28-12. Nicht nur, dass sie verloren haben, sondern auch wie. Dass sie nur 12 Punkte kreieren konnten, die Offense, die am meisten Punkte im Verlauf der Saison irgendwie immer wieder kreieren konnte, dank Lamar Jackson, beziehungsweise sie nicht wiederholt, sondern die Teams vor ihnen, Derrick Henry in irgendeiner Form zu stoppen. Ich habe mir die Stat mal rausgesucht. Er hat jetzt in den letzten, 8 Spielen 203 Carries für 1273 Yards, 6,2 im Average und 11 Touchdowns.
Ja.
Unglaublich. Also ich war relativ can't believe it.
Das sind übrigens
Moment.
Die zweitmeisten Rush Yards in einer beliebigen 8-Spiele Stretch. Wie heißt das auf Deutsch? Reihenfolge?
Strecke.
in der NFL History. Das ist, Henry hat echt, der könnte nicht angenehmer, nicht zufriedener in die Free Agency starten, auch wenn das natürlich jetzt im Moment noch nicht sein Fokus ist, denn noch ist er ja in den Playoffs. Es ist so ein bisschen so ein Stinkefinger in die Richtung der Leute, die sagen, Running Backs don't matter und ein Schenkelklopfer für Dave Gettleman, der sich darüber lustig macht und sich wieder verstärkt darin führt, als GM der Giants Saquon Barkley gedraftet zu haben. Schlussendlich dürfen wir auch nicht vergessen, dass Running Backs immer noch problematisch sind, oder Felix?
Ja.
Also.
Ich weiß es nicht. Also.
Ich muss mir die ganze Zeit hier so ein Grinsen verkneifen.
Inwiefern?
Ja, was Running Backs angeht. Also natürlich ist es echt erstaunlich, was Henry leistet. Und auch eine Grundlage des Erfolgs der Titans. Aber für mich halt eben auch nur eine Grundlage des Erfolges. Denn die Defense ist wirklich absolut in der Lage, vorzutreten und einen Teil des Gepäcks quasi auf ihre Schultern zu legen und einfach Gegner irgendwie zu ersticken im Prinzip. Die beiden Fourth and One Stops sind vielleicht auch ein bisschen bezeichnend gewesen für die Defense, denn sie sind einfach da und machen es einfach den gegnerischen Teams in letzter Zeit unheimlich schwierig. Und das ist für mich die Grundlage dafür, dass du eben mit so einem intensiven Laufspiel überhaupt Erfolg haben kannst.
Ja, also diese ganze Diskussion, jetzt hast du in den quasi in den Championship Games die Teams, die am besten laufen können und bla bla.
Ja, das ist ja das, was Gettleman.
Ja, das ist irgendwie alles so eindimensional. Und die Leute, die sich jetzt irgendwie feiern und sagen, ja, Running Backs sind ja doch extrem wichtig, das ist halt auch alles so kurz gedacht. Ich finde, Running Backs haben einen wertvollen, sind quasi ein wertvoller Teil eines jeden Teams, aber sie sind halt auch einfach nur Teil eines Teams und das funktioniert halt auch nur im Gesamtkonstrukt gut. Mit einziger Ausnahme kann man jetzt vielleicht sagen, Derrick Henry, der einfach persönlich eine Leistung abrufen kann, die außergewöhnlich ist. Aber insgesamt, die Running Backs leben halt A, von einem System, in dem gespielt wird, die leben von eine O-Line. Sie leben einfach davon, dass sie eben auch den Raum bekommen, dass sie auch dementsprechend genug Carries bekommen. Sie leben davon, dass sie genutzt werden in den Momenten, in denen man sie nutzen sollte. Und es gibt einfach Momente, in denen es einfach sinnvoll ist, ein Laufspiel zu haben, ein funktionierendes Laufspiel zu haben. Baltimore, der Gegner, hat das über die ganze Saison jetzt eben auch gezeigt, auf einer ganz anderen Grundlage. Nichtsdestotrotz war es eben erfolgreich. Es ist einfach nicht Running Back ja oder nein für mich, denn dafür ist das Spiel einfach viel zu komplex und
ich würde die Frage auch eher anders stellen. Ich würde sie nicht ja oder nein nennen, sondern ich würde sagen, für deine Running Back Position mehr als 12 Millionen ausgeben. Ja oder nein? Ich glaube, das ist eine Frage, die kannst du leichter beantworten. Und dann müsstest du aber natürlich auch Draftkapital in Salary Cap Dollar umrechnen und dann wird es ein bisschen schwieriger. Aber ja, du weißt ungefähr, worauf ich hinaus will, ne?
Aber genau, aber meine Frage ist halt auch für, es gibt halt nicht insgesamt viele Positionen, für die ich generell 12 Millionen ausgeben würde. So.
Okay, das ist ein Hot Take.
es gibt halt Quarterbacks und es gibt eine D-Line und eine O-Line und alles andere würde ich, wenn ich nicht müsste, auch nicht mehr als 12 Millionen für ausgeben, außer der Markt.
Willst du nicht für Julio Jones 12 Millionen ausgeben?
Ja, gut. Es gibt immer persönliche oder es gibt immer gewisse Talente, die extrem herausstechen, die mit ihren Fähigkeiten extrem gut sind. Aber wie hoch ist die Chance, dass du in einem Team meinetwegen jetzt Derrick Henry hast oder einen Julio Jones hast oder eben andere Spieler, die in der Vergangenheit sehr, sehr gut waren.
Okay, also das heißt, du würdest halt nicht für einen Brandon Cooks mehr als 12 Millionen
Nein,
ausgeben.
Niemals.
Aber für einen Julio Jones oder Michael Thomas oder das dann schon.
Quasi. Ja, wenn es passen würde, ja. Aber ich würde jetzt nicht beispielsweise, so wie die Falcons das gemacht haben, für Julio Jones derartig hochtraden. So viel Kapital, auch ja schwierig, das, wie du gerade gesagt hast, umzurechnen, aber so viel Kapital aufgeben, weil ich damit eine Position besetzt habe, die mir aber keinen Erfolg garantiert. Man sieht es bei den Atlanta Falcons, haben sie ja mit Julio Jones viele erfolgreiche Jahre gehabt, aber sie haben nicht einmal den Super Bowl gewonnen. Und
ja, also ich finde, das ist schwierig als Argument zu bringen, denn sie hätten es eigentlich können. So. Und ich würde halt,
ja, aber
also, das hast du auch selber mal gesagt, jetzt bist du gerade selber ein bisschen heuchlerisch.
Wieso, was so, habe ich gesagt?
Mit diesen Super Bowls, hätte, Fahrradkette und so weiter, dass du das als Argumentation nervig findest, denn jedes Team müsste eigentlich im Prinzip jedes Jahr einmal den Super Bowl gewinnen.
Ich
weiß aber ungefähr, was du meinst.
Ich meine, okay, dann muss ich mich selber zurücknehmen. Vielen Dank für die Korrektur. Aber ich meine halt, das ist so eben das ultimative Ziel. Natürlich ist es auch cool, wenn dein Team jedes Jahr meinetwegen im AFC oder NFC Championship Game steht oder so. Mhm. Aber
Na gut, das hat Atlanta natürlich nicht konstant gebracht.
Ja, und die Frage ist halt, wie viel gibst du abgesehen von der Quarterback-Position für dein Team generell aus? Und da gibt es halt für mich dann halt klare Abstufungen. Das funktioniert nur ein guter Quarterback, egal wie gut er ist, selbst wenn es ein Patrick Mahomes oder Lamar Jackson ist, wenn du halt eine sehr starke O-Line hast und du kannst das Spiel halt auch nur kontrollieren und gewinnen, wenn du eine besser als mittelmäßige D-Line hast. Und alles andere kannst du halt irgendwie schematisch so bauen, dass es zum Erfolg führen kann. Und deswegen ist halt diese Running Back Diskussion für mich halt so, ja, gut, wenn du das Glück hast, dass du eben jemanden im Team hast wie Derrick Henry, den du eben draften kannst, meinetwegen, oder Saquon Barkley, ja, von mir aus, aber das ist halt nicht der Spieler, beziehungsweise die Position als solche, die das ausmacht, sondern es ist halt, es gehört halt extrem viel dazu. Und wenn beispielsweise ja, meinetwegen Tennessee jetzt in einem AFC Championship Game gegen Kansas City früh durch Fehler nach hinten geworfen wird. Sagen wir mal, sie liegen.
Ja, da ist das große Problem, ja.
14-0 zurück oder 17-0 zurück und es geht dann schon in die zweite Hälfte. Dann kannst du eben nicht sagen, okay, wir laufen weiter und hoffen, dass Derrick Henry irgendwann den 60-Yard-Run rausholt. Sondern dann musst du eben sagen, okay, jetzt müssen wir anders spielen, jetzt müssen wir alles in die Hände von Ryan Tannehill legen und sagen, bring uns so schnell wie möglich wieder zurück ins Spiel. Und da wird es dann halt irgendwie kompliziert. Und sie haben jetzt in dem Spiel gegen Baltimore, was für mich eben auch groß überraschend war, relativ früh wieder diese Führung mit 7-0 hinbekommen. Und dann konnten sie eben das Spiel so spielen, wie sie es wollten. Und genau das gleiche Konzept hatten sie ja schon gegen New England.
Ja. Ja, das ist natürlich das große Problem und natürlich auch der Knackpunkt bei dem Spiel gegen Kansas City, denn wenn wir eins jetzt aus dem Spiel von Houston gelernt haben, ist, dass Kansas City sehr schnell dazu in der Lage ist, eine verdammt große Menge an Punkten aufs Brett zu zaubern und dementsprechend dürfte sich Tennessee nicht so sicher sein, wenn sie meinetwegen mit 14-3 oder so in die Halbzeit reingehen. Was sicherlich schon eine sehr starke Leistung wäre, wenn sie das überhaupt schon schaffen würden. Ne? Ja. Ein Auswärtsspiel, dann ja, ich weiß nicht. Ich muss tatsächlich sagen, ich tippe auf die Titans.
Ehrlich?
Ja. Das habe ich mir jetzt vorgenommen. Auch wenn die Titans sind auch das Team, glaube ich, dem ich jetzt am meisten den Super Bowl gönnen würde von den verbleibenden Teams.
Also darüber habe ich mir noch gar keine Gedanken gemacht, wen ich am meisten in den Super Bowl gönnen würde.
Ja, ich bin eigentlich, vor diesem Wochenende waren es die Seahawks für mich.
Ja. Für mich Baltimore, dann sind die rausgeflogen, dann waren es für mich die Seahawks, dann sind die rausgeflogen. Und jetzt stehe ich so ein bisschen nackig.
Auf verlorener Flur. Heißt das so? Auf verlorener Flur?
Nein. Verlorenen Posten.
Verlorenen Posten. Ja, deswegen für mich so ein bisschen die Titans, das, ich weiß nicht, das ist so natürlich ein ziemlich neutraler Pick vielleicht insgesamt. Insgesamt glaube ich auch ein relativ unwahrscheinlicher Pick. Aber ich tippe auf sie tatsächlich, denn ich weiß nicht, ich glaube, ich habe einfach so eine starke Abneigung gegenüber diesem ganzen Hype-Gedöns immer und da muss ich noch ein besseres Mittel für finden, dass ich da nicht dann quasi so A-Sympathien, ist das richtig, gegenüber gewissen Teams entwickle und da wieder neutraler werde.
Also was die restlichen Teams angeht, ist es mir, also gut, ja, es gibt viele Teams, nee, ich weiß es auch nicht. Ich könnte jetzt nicht sagen, es ist mir völlig egal, ich glaube, dafür bin ich zu sehr auch insgesamt Fan dieses Sports und ich glaube, die uns lange hören, wissen auch, was mich an dem einen oder anderen Team sehr, sehr stört. Kommen wir vielleicht nochmal zurück zu dem Spiel. Du hattest es ja angesprochen, Christian, vor der Woche, deswegen liegst du mit deinen Picks auch immer so gut. Du spürst ein Upset in Baltimore und ich habe gesagt, no way, das kann nicht funktionieren. Und dann hat es doch funktioniert und ich weiß es nicht. Ich war, wie gesagt, das ganze Spiel über so, wow. Ich kann es irgendwie nicht wirklich verstehen. Ist es wirklich so? Verlieren jetzt die Baltimore Ravens zu Hause gegen Tennessee? Und dann irgendwann war es Gewissheit. Und erstaunlicherweise war Lamar Jackson, hat er für mich in meinen Augen ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht. Wie, findest du nicht?
Also Interceptions und Fumble. Ich weiß nicht, wie du damit noch ein gutes Spiel machen kannst, wenn du verlierst.
Ja, okay, gut. Bei dem Argument, wenn du verlierst, ja gut, dann ist er, kannst du im Grunde genommen nie ein gutes Spiel machen, oder? Also ich meine, er hat.
Ich meine, wenn du gut spielst, aber also keine individuellen Fehler machst und trotzdem verlierst.
Er hat über 500 Yards an Offense kreiert selbst.
Ja, gut, ich meine, das ist dann natürlich auch ein bisschen, ich weiß nicht, ob das Playcalling ist. Ich meine, die beiden Fourth and Ones, ich habe die.
Die waren schlecht, ja. Das war halt scheiß Drives. Playcalling.
Es sind unheimlich viele Drives, die in der Endzone von den Tennessee Titans geendet sind, ne?
Ja, sie hatten.
Ich weiß nicht, ob das Playcalling ist.
An der Titans 21-Yard-Linie, 16-Yard-Linie, 15-Yard-Linie, 31-Yard-Linie, 18-Yard-Linie, 4-Yard-Linie, 31-Yard-Linie und 36-Yard-Linie und haben insgesamt 12 Punkte kreiert.
Die Hälfte davon sind wahrscheinlich irrelevant, weil die halt in einer Situation passiert sind, wo das Spiel halt aus dem Ruder war und die halt in einer Notsituation waren. Ne?
Ja.
Aber grundsätzlich ja, die Endpositionen der Drives sind schon enorm gewesen am Ende. Die vierte und beide Male vierter und eins, ne?
Ja.
Oder?
Ja.
Also ich weiß es nicht, ob das jetzt schlechtes Playcalling war. Ich würde sagen, dass das da die Defense einfach gut gespielt. Ich fand den Sneak von Lamar Jackson jetzt auch nicht unbedingt schlecht. War das Dan Fouts, der wieder das Spiel kommentiert hat, oder?
Ja.
Ja, das hat mich auch wieder so aufgeregt. Der hat das so gehatet, ne?
Hm.
War das nicht so?
Ja, irgendwie sowas. Ja, also er hat quasi gesagt, warum versuchst du nicht einfach aber
deinem Center zu folgen, ne?
Ja.
Ja. Es gibt halt verschiedene Quarterback-Sneaks. Also das hat er vielleicht noch nicht gelernt. Wird er wahrscheinlich auch nicht mehr. Aber ja, wohl. ja, also ich weiß nicht. Es ist halt, sieht halt immer scheiße aus, wenn Quarterback-Sneak nicht funktioniert. Aber gut, funktionieren halt nicht alle. Und manchmal ist es auch einfach eine defensive gute Leistung. Und ja, aber die Picks von Lamar Jackson gingen halt definitiv auch auf seine Kappe, wenn auch nur, ne? Und der Fumble ist halt auch ein Fehler, ne? Also, wenn du so lange stehst, dann musst du halt merken, von hinten kann jetzt jemand kommen und dann dementsprechend dich auch positionieren, ne? Und
ja, klar.
Alle Situationen, die ja auch wichtig waren, beziehungsweise entscheidend waren.
Ja, aber nichtsdestotrotz, auf der anderen Seite hat er, ich meine, es waren unglaublich viele Drops dabei. Er hat in der, auch da ist es wieder so, die Baltimore hat das ganze Jahr über ähnlich, jetzt, was ich gerade zu Tennessee gesagt habe, mit häufig ein bisschen mit Führung spielen können. Auf einmal waren sie eben dazu gezwungen, Punkte zu kreieren. Und in ihrer Winning-Streak, die sie jetzt zuletzt hatten, war das nie so wirklich der Fall. Und dafür hat er das sehr, sehr gut gemacht, Lamar Jackson. Also dieser Drive, den er irgendwie fast in der eigenen Endzone gestartet hat und dann eben Dropback und einige Pässe, um da rauszukommen. Also er war extrem ruhig, er war extrem in diesen Momenten dann auch, jetzt abgesehen meinetwegen von diesem Fumble, sicher und hat eben, das war der einzige, ja, sozusagen Punkt in diesem ganzen Team, was ja auch so hoch gelobt wurde, bei dem man gesagt hat, okay, wenn sie noch gewinnen können, dann wegen Lamar Jackson. Und
ja gut, aber die haben das ganze Jahr nur wegen Lamar Jackson überhaupt gewonnen, ne?
Ja, ich meine,
vielleicht nicht komplett, aber also,
ich glaube,
ja.
Die Verletzungen haben halt auch einen großen, großen Einfluss gehabt auf ihr Spiel. Sie waren halt, sind halt so ja, wundersam neu, das Ganze vielleicht auch war für die Liga insgesamt, ihre Art und Weise zu spielen mit ihren drei Tight Ends, waren sie dann halt auch auf einmal so ein bisschen in Zugzwang, weil sie Andrews nicht mehr komplett hatten, der nicht wirklich hundertprozentig fit war. Hollywood Brown, obwohl er ein ganz gutes Spiel gemacht hat, war nicht bei 100% und auch das hattest du, glaube ich, letzte Woche angesprochen, nicht sicher, ob
Mark Ingram
spielen könnte und er hat im Grunde gar nicht gespielt. Und
ja gut, aber das lag ja auch eher daran, dass sie von ihrem Laufspiel weg mussten, würde ich mal sagen. Und vielleicht jetzt gar nicht, obwohl Gus Edwards ist, glaube ich, gestartet, ne?
Ja.
Also, aber beide haben ja insgesamt nur 9 Carries gehabt in dem Spiel. Also insofern, das war, glaube ich, eher weniger die Verletzung von Mark Ingram, als dass die Spielsituation was anderes erfordert hat, ne?
Ja, und dann
ja, schlussendlich, ich weiß es nicht. Also ich finde nicht, dass Lamar Jackson ein gutes Spiel hatte. Denn dazu sind halt zu viele entscheidende Situationen, hat er halt nicht gut gemacht. Nicht nur Interceptions, auch einige Bälle, wenn auch nicht viele, aber einige Bälle, die entscheidend dann halt nicht gut an den Mann gebracht wurden. Und das ist dann halt für mich nicht das Kriterium, wo ich sage, dass es ein gutes Spiel war. Auch wenn er halt massiv viele Yards angehäuft hat, wirklich massiv viele Yards, ne? Aber was ist am Ende bei rumgekommen? Das ist natürlich dann auch die Frage.
Ja, ich weiß es nicht. Also ich denke mir halt, ein paar Drops sowohl von Andrews als auch vor allen Dingen dann von Willie Snead, der ja halt auch ja nicht unbedingt ein großartiger zweiter Receiver ist. Da sind sie auch relativ dünn besetzt. Nach Hollywood Brown kommt da nicht mehr viel bei den Ravens. Wenn der eine oder andere Drop da nicht gewesen wäre, hätten sie auf jeden Fall mehr Möglichkeiten gehabt und hätten das Spiel auch relativ, ja, ich will nicht sagen einfach, aber früher relativ eng gestalten können. Und so war es ja dann, ja, im Grunde genommen schon im vierten Viertel relativ früh entschieden, dass sie das nicht mehr schaffen werden. Und ich weiß nicht, also für mich mehr fehlende Hilfe für Lamar Jackson plus eben auch Playcalling, was ich nicht gut fand. Also diese Sneaks kann man sehen, wie man will. Ich hätte mir zumindest beim zweiten gewünscht, dass Lamar Jackson in der Shotgun steht und einfach probiert, was zu holen ist. Oder einfach, dass du einen Passspielzug drin hast. Weil die Tennessee Front, vor allen Dingen Interior Front, die war einfach extrem stark. Und sie haben das halt einfach auch sehr, sehr gut verteidigt. Und da hätte ich mir halt einfach gewünscht, dass anstatt zum zweiten Mal zu versuchen, irgendwie so ein bisschen mit dem Kopf durch die Wand zu gehen, irgendwie was anderes zu machen. Und das haben sie auch in der Saison häufiger gemacht, dass sie das vierte und, wo sie sehr erfolgreich waren, eben nicht mit dem Quarterback-Sneak gemacht haben, sondern eben über anderen Weg erreicht haben.
Vielleicht hat Lamar Jackson es ja auch selber entschieden, ne? Ich weiß nicht, inwiefern er da im Gegensatz zu Ben Roethlisberger selber Entscheidungsfähigkeiten hat in der Offense. Das ist natürlich schwer von außen zu beurteilen. Ich persönlich sag, sobald ein Quarterback sneakt, ist es seine Verpflichtung, das auch zu schaffen. In mindestens 80% der Fälle.
Ah, ja.
Mindestens. Wenn nicht sogar vielleicht in 90% der Fälle. Aber die Ravens hatten in der Saison, sind sie, glaube ich, 17 für 17 gewesen bei vierter generell, ne? Hm. Also eine extrem hohe Quote dabei gehabt. Und insofern, ja, ich weiß es nicht. Es sind halt auch viele Dinge zusammengekommen, aber die scheinen im Moment einfach bei den Titans auch immer zusammenzukommen, ne? Also vielleicht.
Absolut.
Dann, wenn, ne, es gibt einen schönen Spruch, Skill ist, wenn Glück zur Gewohnheit wird. Und vielleicht ist das einfach das Ding, wie man die Titans am besten beschreiben kann.
Absolut. Ryan Tannehill im Grunde genommen fast identisch. Im Grunde genommen die ganzen Stats sind fast...
2 Playoff-Siege und insgesamt 170 Yards erworfen in den beiden Spielen.
Aber auch Touchdowns, keine Interception. Gegen die Patriots hat er ja eine Interception, aber ja, eigentlich nicht viel falsch gemacht, ne? Konnte er auch kaum.
Ja.
Bei 14 Passversuchen. Aber jetzt gucken wir natürlich auch kurz nach vorne, Christian. Du hast es angesprochen, du glaubst an die Tennessee Titans.
Ja.
Ich sage, nee, ich glaube, das, was ich jetzt am Wochenende gesehen habe von Kansas zu Hause, Patrick Mahomes wird die Secondary von Tennessee, auch wenn er deutlich mehr unter Druck gesetzt werden wird von Dean Pease und seiner Defense, kann ich mir nicht vorstellen, dass er nicht das auch so ein bisschen auseinandernehmen wird in dem richtigen Moment. Ich sehe jetzt nur nicht, wie sie Travis Kelce verteidigen wollen, plus eben Tyreek Hill in Schach halten, plus Hartman, den sie dann reinbringen, plus Sammy Watkins. Also ich habe einfach so meine Probleme. Wenn ich mir überlege, wie sie beispielsweise in einem sehr, sehr wichtigen Spiel ja auch es nicht geschafft haben, zu Hause Michael Thomas, als sie gegen die Saints gespielt haben, irgendwie unter Kontrolle zu halten, weiß ich nicht, wie sie das in dem Spiel schaffen wollen. Von daher, ja. Also es wird das erste Mal jetzt auch sein in den Playoffs, in denen die Tennessee Titans gegen eine extrem gefährliche Passoffensive antreten müssen.
Hä, New England?
Also mit sehr, sehr vielen guten Receivern. Von daher sage ich Kansas City. Dein Tipp ist Tennessee, warum?
Ja, es ist, die haben einfach die Juice im Moment. Das ist die heiße Hand, weißt du? Spricht extrem viel dagegen.
Was glaubst du jetzt?
Aber ich glaube halt irgendwie dran. Das ist so, es ist ein Feeling. Es ist,
Was glaubst du, ist die Message von Mike Rabel an sein Team? Wenn ihr das gewinnt, dann mache ich Folgendes.
Ja, gut, er hat jetzt nicht mehr so viele Extremitäten, die er dann noch weiter abschlagen kann, ne? Wenn er in Super Bowl gewinnt, glaube ich.
Allein schon deswegen finde ich das Team irgendwie nicht mehr so sympathisch, würde sagen. Ja. Keine Ahnung, es ist mir.
Es ist irgendwie, ja, das ist nicht blöd. Aber gut, ich glaube, dass solche Dinge werden alle Nase lang in irgendwelchen Football-Teams erzählt und absolut, bei Variable ist es jetzt halt irgendwie nach draußen gedrungen. Naja, keine Ahnung. Also vielleicht färbt er sich dann die Haare
grün?
Ja. Zum Beispiel, keine Ahnung.
Um dann oder geht gegen mit, Green Bay im Super Bowl zu spielen. Green Bay gegen Tennessee im Super Bowl in Miami. Wir werden sehen, ob ich recht behalte. Wir haben noch vielleicht 1-2 Minuten, obwohl wir heute deutlich über unser Zeitpensum gestiegen sind.
Coaches, ne?
Schnell, ganz schnell Coaches. Kevin Stefanski wurde promoted vom langjährigen Angestellten bei den Minnesota Vikings. Ist er jetzt der nächste Head Coach bei den Cleveland Browns. Er hat ein paar andere Kandidaten ausgestochen, die von, wie man gelesen hat, nicht zum Interview gehen durften. Im Falle von McDaniels, da wurde angeblich, hatte angeblich Bill Belichick sich dazwischen gestellt und irgendwie den Termin so delayed, dass die Browns dann jetzt doch Kevin Stefanski geheiert haben. Ob das alles so stimmt, weiß ich nicht. Auf jeden Fall gab es.
McDaniels war da.
Ja, aber irgendwie nicht so früh
sehr
wie,
spät. Ja.
Wie ursprünglich mal angedacht.
Ah, okay.
Auf jeden Fall wurde jetzt der nächste Head Coach und damit der letzte, was die offenen Vakanzen angeht, gesigned. Die Cleveland Browns haben damit eben den nächsten. Nach Freddie Kitchens macht es jetzt Kevin Stefanski, der wie gesagt seine komplette Karriere vorher bei den Minnesota Vikings verbracht hat. Es gab viel Protest, weil viele gesagt haben, okay, nach der Leistung, vor allen Dingen in San Francisco, dann diesen Head Coaching Job zu bekommen, finden wir irgendwie komisch. Wie siehst du das?
Ja, ich finde, du kannst das nicht an einem Playoff-Spiel festmachen. Ne? Ich meine, Shanahan ist auch nach einer ziemlich komischen Leistung im Super Bowl Head Coach bei den 49ers geworden. Ne? Und die scheinen, glaube ich, relativ zufrieden zu sein mit ihrer Entscheidung damals, oder?
Könnte ich mir vorstellen, ja.
Ja, aber also insofern, das ist Quatsch.
Ich glaube,
also
sie hätten trotzdem noch lieber Adam Gates gesigned. Aber gut, das ist ein anderes Thema.
Ja, aber das ist immer dieses Reaktionäre, was mich wirklich abstoßt. Also es ist wirklich teilweise echt schon abstoßend, finde ich. Dieses ganze Hot-Take-Gedöns und ach Gott, ja. Okay, ich schreibe irgendwie was, damit ich was schreibe und irgendwie Content liefere und nicht irgendwie, ja, muss ja nicht unbedingt immer Sinn ergeben, ne?
Abstoßend.
Nein.
Ja.
Was halt interessant war an der ganzen Geschichte ist, dass halt die Podesta immer mehr jetzt eingebunden wird, der Moneyball-Dude von den Cleveland Browns, der für die ganzen Analytics-Geschichten da ist und es da jetzt auch reguläre Meetings wo gibt, was jetzt vielleicht gar nicht mal unbedingt so ungewöhnlich ist für ein Team, dass sich der Analytics...
Reguläre Meetings, oder?
Ja, das und aber auch reguläre Meetings zwischen Analytics-Department und Head-Coaching-Department und so. Also das ist, glaube ich, am Ende gar nicht so ungewöhnlich, wie es dann auch wieder gemacht wurde.
Partnerübergreifend, das ist ja fast wie FBI-Arbeit, ja.
Genau, horizontale, flache Hierarchien bitte haben und so weiter, ne? Vertical Integration und ein paar Buzzwords in den Raum werfen, schon bist du Head Coach. Wird interessant sein. Scheint der erste Coach zu sein, der angehört wurde nach Di Podestas Vorstellung, so wie sich das anhört. Vorher war es Dorsey, der sich da durchgesetzt hat. Insofern, ja, we'll see. Cleveland ist aber natürlich auch insgesamt eine große Baustelle.
Wen wundert's? Wer hätte das gedacht, dass wir mit diesen Worten, Cleveland ist eine große Baustelle, den heutigen Podcast damit beschließen. Christian, ich danke dir. Ich I'm looking forward zum nächsten Wochenende und werde gespannt sein, über was wir dann kommenden Dienstag sprechen, wer denn dann im Super Bowl steht. Ne? Ob deine Projection richtig ist oder dann doch meine.
Moment, lass mal wiederholen, damit wir nächstes Mal sicher sind. Ich sage, Super Bowl wird stattfinden zwischen Tennessee und
San Francisco.
Du sagst genau umgekehrt, ne?
Genau, ich sage Kansas City gegen...
Ach, nee, du hast auch San Fran gesagt, ne?
Nee, ich habe ja dann noch umgeschwenkt auf die Smiths.
Ah, ja.
Das heißt, Patrick Mahomes gegen Aaron Rodgers, Kansas City gegen Green Bay und damit hätte, wer hätte das gedacht, nach dieser ganzen Saison, den ganzen vielen schrecklichen State Farm Werbespots, endlich den Super Bowl State Farm, den State Farm Super Bowl Patrick Mahomes gegen Aaron Rodgers.
Ach Gott, dann gibt's noch eine blöde Werbung, ne?
Die sind so schlecht. Ich weiß es nicht, wie man
das. Hast du diese Sideline-Werbung mitbekommen?
Ja.
Wie heißt die nochmal?
Ja.
Die Sideline-Reporterin von Fox.
Aaron Andrews? Oder Pam Oliver?
Pam Oliver. Hm. Und die war ja auch irgendwie in der Werbung drin und wurde dann von diesem Agenten irgendwie zugelabert. Ja. Das war echt so unlustig. Lieber mehr Geico.
Ja, diese Werbungen sind so unlustig, diese State Farm, wie man so viel Scheiße produzieren kann für so viel Geld. Geico, die Pinocchio-Werbung, Geico, die Geico-Secrets, herrlich. Ich kenne die auswendig mittlerweile alle, aber die sind so lustig.
Ja.
Naja.
Die mit den Flyern fand ich nicht so gut, mit den 15% auf.
Achso, nee, die sind nicht so gut, aber die Pinocchio-Sequels und die mit den, wie heißen auf Deutsch, die Biber? Das Holz.
Das ist Woodchuck-Chuck.
Ja. Ah.
Ja.
Damit schließen wir mit diesem wunderschönen Geico-Werbung. Also, wer die nicht gucken kann, ihr habt wirklich was verpasst.
Gibt's auch auf YouTube.
Ja, die Geico-Sequels. Schaut sie euch an. Sehr, sehr gut. Wir hören uns dann in der kommenden Woche wieder zum NFL Tuesday, um dann zu gucken, wer im Super Bowl spielen wird. Dann werden wir das alles besprechen für euch. Macht es gut. Wunderschöne Woche noch. Bis dann. Ciao, ciao.